verprügelt mit einer
Hi und herzlich willkommen zu Verprügelten Punchlines. Mit mir an meiner Seite wie immer Falk Pötschek, Jonas Imam. Riesengroßer Applaus an die zwei. Yay, klatscht einfach, egal wo ihr seid, außer ihr seid in der Vorlesung
und
oder so.
Ivan Thieme.
Und Ivan Thieme. Hallöchen. Ich hoffe, es geht euch allen gut.
Ja, nö.
Falk ist ein bisschen angeschlagen, Jonas ist Mütchen.
Nö, gar nicht.
Gar nicht, okay. Wir haben
das glänzt. Ich glaube, das ist so die Lebensfreude, die in dem glänzt. Das sieht sehr gut aus.
Ja, okay. Und mir geht's gut.
Bin eine Lichtgestalt.
Eine Lichtgestalt?
Ja.
Was ist eine Lichtgestalt?
Das.
Weißt du wirklich nicht?
Man kann doch alles kaputt machen durch Fragen.
Das ist ein guter Punkt. Ganz
ich weiß nicht, also eine Lichtgestalt ist für mich ein etwas, was scheint. Also so. Aber so wie die Sonne ist für mich eine Lichtgestalt.
Ja, und ist Jonas für dich nicht auch ein Stück weit wie die Sonne?
Nee, so ein bisschen eher wie der Mond.
Wie die Sonne.
Nee, eher Mond. Wenn Jonas ein Planet oder ein Objekt in unserem Sonnensystem wäre, dann vermutlich der Mond.
Weil ich mich um etwas Dickes rumdrehe, oder was?
Was?
Monde existieren nicht alleine.
Das ist mir schon klar.
Also
das wäre die weirdeste Logik zu sagen, ja, du bist ein Mond, weil du um was Dickes kreist.
Das wäre ein guter Joke, wenn ich eine sehr fette Freundin hätte.
Das war ein sehr gemeiner Joke über das Gewicht deiner Freunde, den ich nie machen würde.
Okay. Meine nicht vorhandene
Aber es gibt einige Körper im Asteroidengürtel, die mondähnlich sind.
Deutsche Meisterin im Sumo waren. Nein, oder was? Wie kommt man da hin?
Ich glaube schon, dass Monde alleine existieren können. Manchmal, manchmal driften sie raus aus der Anziehungskraft eines Objekts und sind dann quasi lose.
Stimmt es oder sagst du es einfach, weil es sein könnte, dass es mal etwas
Nee,
wird.
Ich glaube, das ist.
Das hast du dir so aus dem Arsch
gezogen.
Ich bin sehr interessiert an
Monden.
Nee, okay, was für ein Objekt ist das?
Ja, aber dann hast du mir immer noch nicht widersprochen, weil ich gesagt habe, Monde existieren im Zusammenhang mit einem Planeten. Du hast gerade ein Sonderbeispiel gehabt, wo ein Mond aus der Umlaufbahn, in der er eigentlich existiert, aus irgendeinem Mond raus, wahrscheinlich weil Superman dagegen geflogen ist. Hast du auch diese Dokumentation gesehen, wo Superman diesen einen Mond weggedrückt hat?
Nein, ich habe
das
richtige
Dokus geguckt. Das war eine super Dokumentation. Kann ich sehr empfehlen.
Amazon Prime seit kurzem, ganz tolle Doku.
Nee, ich habe gesagt, dass es existieren kann. Ich habe nicht dir widersprochen.
Ja, eben.
Das wollte ich auch gar nicht.
Ich wäre eine Sternschnuppe.
Ach Gott. Weißt du, was eine Sternschnuppe ist?
Ja.
Erklär mal.
Das ist ein Stern, der gerade verbrennt.
Falsch.
Glaube ich nicht.
Das ist tatsächlich falsch.
Das ist ein Asteroid, der gerade auf die Erde zurast und gerade verbrennt und deswegen sieht man oft.
Sehr gut, das bin ich.
Du bist ein Asteroid, der auf die Erde zurast und dann verbrennt.
Mhm.
Okay.
Ja, ein leidenschaftlicher Typ.
Wo ist der Unterschied zwischen Asteroid und Meteorit?
Schweif. Das ist ein Meteorit ist quasi etwas. Eins kommt in die Umlaufbahn der Erde und dann ist es das andere. Ich weiß aber nicht genau, was von den beiden ist.
Das klingt nicht komplett falsch. Nur das, was er sagen würde.
Willkommen bei Verprügelt mit Astronomie.
Ja, das finde ich interessant, dass
ich glaube, Astronomie.
So viel mehr Ahnung habt.
Meteorit ist, wenn er in der Umlauf, also quasi im Umlaufbahn der Erde, also quasi auf die Erde zusteigt. Asteroid ist, wenn er quasi an uns vorbeirast.
Ist das richtig?
Das weiß ich nicht.
Ach so, okay, ich dachte, du weißt es.
Nö, ich lerne alle mein Wissen über Space eigentlich nur von Sci-Fi-Filmen und Serien.
Okay, und die sind manchmal ein bisschen inkorrekt.
Manchmal, aber ich gucke viele gute. Also ich guck eher die guten, ich gucke jetzt nicht, selbst bei Star Trek kann man Sachen lernen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, bei Star Trek auf jeden Fall. Also
so über so grundsätzliches Wissen kann man so ein bisschen was abstauben, aber dann sobald es in deren komische Technologie reingeht, ist alles Bullshit.
Okay, fair dürft ihr entscheiden, was für ein Objekt ich im Sonnensystem bin.
Was?
Was für ein Objekt ich in unserem Sonnensystem wäre.
Ach so. Eins, das sehr schnell spricht.
Dunkle Materie.
Weil er alles saugt.
Weil er allgegenwärtig ist.
Was?
Tatsächlich gibt es nicht genügend...
Ich bin krank und ich habe wenig geschlafen. Erwartet keine Jobs von mir.
Also gibt es zu wenig Materie. Also eigentlich müsste es dunkle Materie müsste existieren eigentlich. Also es gibt...
Was?
Es
rein gibt mathematisch.
Rein mathematisch muss es etwas geben, was das Universum zusammenhält.
Nein, ich zweifle nicht daran, dass es dunkle Materie gibt.
Also du zweifelst daran, dass er es ist.
Nein, ich zweifle nur gerade an seiner ganzen Begründung.
Nein,
Du hast das gerade entweder super weird ausgedrückt.
Ich glaube, ich habe es super weird ausgedrückt. Also es gibt Materie, sowas wie den Tisch oder sowas. Das ist ein schlechtes Beispiel. Aber sowas... Es gibt... Die Galaxie dreht sich ja sozusagen und eigentlich müsste es zu wenig Materie geben, dass die Schwerkraft alles zusammenhält sozusagen. Das heißt, es muss eine andere Kraft geben, die alles zusammenhält. Das heißt eigentlich mehr Materie, die man nicht feststellen kann. Also
reden wir über Antimaterie?
Nee, Antimaterie ist was anderes.
Noch mal was anderes.
Dunkle Materie ist quasi der Zusatz, damit die Gleichung Sinn macht, damit die Galaxie nicht auseinanderwirbelt, sondern glaub, dass das alles zusammen
sagt, irgendwo stirbt gerade ein Physiker.
So das glaube ich auch, aber das tun
und
sie
und ich weiß immer. Sogar welcher, mein guter Freund Martin, der diesen Podcast
Physiker
hört.
Sind auch immer so Leute, die dann so irgendwann genau. Ja, es interessiert mich nicht. Ich finde, Ivan hat gerade einen guten Versuch gemacht und da brauche ich jetzt keine
Zuschauer. Jetzt testen wir mal die Gegensachen. Ne? Falk, der ja Politikwissenschaften studiert hat, richtig?
Abgeschlossen, traurigerweise.
Abgeschlossen hat, genau. Mhm. Ivan, ich möchte gerne, dass du einfach mal ein bisschen über Politik redest. Wir gucken mal, wie lange er das aushält.
Okay.
Gucken wir mal, ob er so viel toleranter ist als ein Physiker.
Okay, welchen politischen Zusammenhang soll ich erklären?
Alle. Allen, den du möchtest.
Wie wird der Bundeskanzler gewählt?
Also, über die Ukraine möchte ich reden.
Das kenne ich tatsächlich. In der Ukraine weiß ich, wie das gemacht wird, weil da boxen die einfach im Parlament. Ja, nur noch einer
richtig,
steht.
Richtig.
Das habe ich gesehen.
Ey, es ist einfach traurig, aber es war.
Das wäre ganz nice. Das ist nicht die schlimmste Variante, ein Staatsoberhaupt zu führen, ist mit dem Kampf. Es gibt noch dümmere als das.
Aber dann kriegst
du Erbmonarchien noch ein Müchen dümmer.
Ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir im Bundestag danach entscheiden würden, dann
wäre die AfD.
Die hätten sofort gewonnen. Weil
das weiß ich nicht.
Die würden einfach alle ihre Hooligan-Abgeordneten, die sie haben, da reinpacken und dann wäre die Sache gegessen.
Aber ich glaube, bei der Linken gibt es auch noch zwei, drei Leute, die so aus damaligen Zeiten guten Schwinger noch mitbringen.
Guten Schwinger?
Nee. Guten Seit Joschka Fischer raus, es gibt keine Sporties
mehr. Joschka raus! Und irgendwo bei BMW eine Rede über die Zukunft hält. Ach, oh, Joschka. Mann, aber der hat wirklich alles verraten, wofür er jemals stand. Er war damals einer der Anwälte für die RAF-Terroristen. Mhm. Das vergisst man gerne. Das hat Joschka Fischer mal gemacht. Ja. Und jetzt sitzt er da beim BMW und erzählt so, naja, Elektroautos, das muss jetzt aber auch nicht die nächsten 10 Jahre passieren. Das ist mega nice, wie der Typ sich geändert hat im Laufe seines Lebens.
Ich glaube, ich habe das schon mal in einer Folge ganz am Anfang erzählt. Seine Frau, die deren Namen ich mal wieder vergesse, ist die älteste Tochter unserer Nachbarn gewesen. Als wir noch im Tiergarten gewohnt haben, mit meiner Familie. Er hat eine jüngere Frau. Aber die war damals schon deutlich älter als ich.
Okay.
Also ich glaube, die ist 10 Jahre älter oder so. Das war die älteste Schwester da. Ich habe immer mit ihrem Bruder gespielt.
Wie alt ist Joschka Fischer? 109, 110?
Der wird sicherlich in seinen 70ern sein.
70er, 80er? Der muss wirklich schon alt sein.
Ja.
Wie hieß denn der andere Typ mit den übernicen Augenbrauen? Das ist mein nicht Theo Weigel.
Meinst du den Typen, der bei den Grünen für Kreuzberg?
Ja, wie heißt denn der?
Ah, ich komme gerade nicht
drauf. Weil die waren beide in einer Gang damals für die RAF-Leute. Die waren beide RAF-Anwälte.
Ströbele?
Muss ich ehrlich zugeben, ich weiß es nicht.
Ja, Ströbele.
Ja, weil die waren beide so in der alten RAF-Gang. Also, nein, ganz kurz, sie waren nicht in der RAF, sie waren die Anwälte. Das ist ein signifikanter Unterschied. Sie waren nicht in der RAF.
Sie waren nicht in der Royal Air Force?
Das ist nicht in der Royal Air Force. Wahnsinnig.
Oh, Mann. Wo sind die stehen geblieben? Was war überhaupt
Wir wollten mal ganz kurz dein Politikwissen einfach ein bisschen testen.
Schwierig, überhaupt, muss ich ehrlich sagen, schwierig.
Was? Das einfach mal für die Zuhörer.
Viele schwierig. Viele Leute wissen so basic Politik-Sachen nicht. Einmal, weil es teilweise auch echt ein bisschen langweilig ist.
Es ist langweilig und es wird aber auch nicht gut vermittelt.
Das glaube ich auch.
Ich finde, das ist
nicht gut vermittelt.
Ja, es ist schlechtes Marketing, muss ich sagen.
Ich weiß noch, ich habe das alles mal gelernt in Geschichte und PW und locker wieder 90% irgendwie. So, es ist so, das ist so, jetzt kommt das dunkle Erinnerungen sind das. Das ist so wie richtige Erinnerungen, aber es hält die anderen Erinnerungen zusammen und man kann sich nicht dran erinnern. Ist so ein bisschen wie dunkle Materie, wenn man drüber nachdenkt.
Man braucht es für die Gleichung.
Nee, passives Wissen nennt man das, ne? Also wenn du jetzt irgendwas sagen würdest, würde wahrscheinlich irgendwelche Lichter angehen, aber ich würde nicht von alleine drauf kommen.
Ich will euch nicht anlügen, Freunde. Ich glaube nicht, dass ich euch von Anfang bis Ende sagen könnte, wie ein Gesetz entsteht. Ich glaube, selbst mir würden da Lücken fehlen, einfach weil ich so merke, das war nicht das, was mich interessiert.
Das Glaubensrecht ist das einzige Gesetz,
was zählt. Genau, also das ist das Gesetz des Herzens, aber ich weiß nicht. Also ich meine es vollkommen ernst, ich habe einen Abschluss da drin. Ich glaube nicht, dass ich den kompletten Gesetzgebungsprozess
aufbinde. Aber sagt das über das Studium aus, oder?
Ja, oder über mich.
Aber das ist auch so administrativer Kram.
Ja, das geht halt irgendwann weg, weil du weißt halt auch, im Zweifelsfall kann ich das googeln und ich finde es in 10 Sekunden. Das ist kein Wissen, von dem ich finde, das im Kopf verankert sein muss.
Was ist denn Wissen, was im Kopf verankert sein muss?
Welche Klasse man bei World of Warcraft auswählt.
Ja, daran kann er sich nämlich erinnern. Ja. Vielleicht müsste mal jemand ein richtig gutes Spiel dazu machen.
Es gibt ja 2, 3 gute Politikspiele. Democracy zum Beispiel ist ein sehr gutes Spiel.
Ist das so ein Sid Meier-Ding?
Nee, das ist eher, naja, ein bisschen in Tabellen und Diagrammspiel mit ein paar schönen Grafiken.
Und das Candy Crush. So,
ja, mehr, weiß ich nicht, du gibst ein bisschen mehr dem Sozialausschuss und dann geht die Arbeitslosenquote ein bisschen runter. Also das ist schon, das ist nicht ja, so
man
mega.
Man müsste halt mal so wirklich so ähnlich wie Warcraft, halt so im großen Stil sowas aufziehen, wo man dann auch wirklich, wo man wirklich so High Stakes entwickeln kann. Also wo so ein ganzer Staat aufgebaut und von einem anderen Staat kaputt gemacht oder gefressen
wird.
Wer
soll den Staat aufbauen? Das heißt, dann müssen 1 Million Leute dieses Spiel so kacke spielen, dass sie den Staat aufbauen und wenn sie zocken, gehen sie auf Arbeit. Und du bist dann der eine Typ.
Ja, aber World of Warcraft ist doch auch Arbeit.
Ja, aber
das ist wirklich, ich meine, ihr habt das wie Arbeit betrieben. Ihr habt da stundenlang vorgesessen und gefarmt. Ja. Das ist das Monotonste. Das ist einfach nur Dateneingabe.
Also ganz kurz, ich persönlich habe nie gefarmt, dafür hatte ich immer Bots gehabt. So jetzt ist es
Ich habe gebottet. Du hast also Sklaverei verwendet, das ist auch interessant.
Nee, ich habe selber, es gab so ein Bot-Programm, W-Robot. Und da konntest du dann, wenn du so ein bisschen dich reingefuchst hast, selber so Farmrouten einstellen. Hast du halt gesagt, okay, mein Charakter farmt jetzt diesen Bereich ab und der läuft so und so. Das ist
wie ein Plantagenbesitzer, deine Bots irgendwie...
Damit du, wenn du kurz in Punika-Flaschen pinkeln musstest, dann mit dem Bot weiter.
Ja, ich wollte ja mein Leben unter Kontrolle
tatsächlich
kriegen,
hab dann gesagt, ich gestern oder vorgestern um 2 Uhr nachts bin ich auf so einem World of Warcraft Trivia-Videos hängen geblieben. Fand ich krass interessant, welche Dinge da passiert sind in den Early Stages. Also einmal quasi dieser Virus, der ausgebrochen ist, als der Typ sein Begleitertier infiziert hat und einfach zu sehen, wieder eingepackt hat und dann in der Stadt wieder losgelassen hat und es ist sich quasi ausgebreitet.
Das mal ganz kurz, weil das ist wirklich ein guter Punkt.
Und dann Wissenschaftler haben ja das quasi als Fundament genommen.
Für solche
wirklich, also das klingt voll absurd, aber bitte.
Es gab damals der Endboss in Zul'Gurub, das war so eine fliegende, komische Schlange,
genau, Hacker oder komisch, so.
Und die hat einen Dot gemacht und der Dot tötet dich.
Was so ist ein Dot genau nochmal?
Der Damage over time. Damage das heißt, es macht halt immer ein bisschen Schaden. Aber es geht so lange, bis es dich umbringt und es tickt nach oben. Du kannst es nicht
krass displayen. Viele Heiler vermutlich.
Genau, es wird immer mehr. Ja. Und der eine Jäger hatte das auf einem seiner Pets und hat es dann aber während des Kampfes eingepackt. Aber der Dot ist drauf geblieben.
Ja.
Und ist dann in die Hauptstadt gegangen, hat das Ding ausgepackt und die ganze Hauptstadt ist verreckt, war infiziert.
Ja. Die Taktik war, dass man sich auseinanderbreitet, damit nicht jeder infiziert wird sozusagen.
Genau, aber in der Hauptstadt war das halt nicht so. Alle waren aufeinander und die Seuche ist immer weiter übergesprungen, bis es irgendwie den halben Kontinent ausgebreitet hat.
Es gab so Quarantänezonen, wo Leute
gewartet haben und dann sind Leute mit der Krankheit da wieder rein und dann war das wieder am Arsch und alle sind gestorben. Ja, ging,
hat er das mit Absicht gemacht?
Nee, absolut nicht. Nee. Das war weder von Blizzard noch von ihm geplant. Ja. Aber das sind so ein paar interessante Sachen.
Die wie ist es quasi exponentiell nach oben gegangen natürlich. Also an solchen Zahlen kann man das meistens ganz
gut. Aber die haben den Server einfach dann irgendwann zugemacht und gesagt, okay, restart.
Kinder, wir machen von vorne.
Nein, nicht von vorne.
Die konnten nicht einfach sagen, okay, alle Dots werden aufgehoben?
Nee, das ist nicht so einfach wie zu sagen, Server aus und dann macht man Hotfix danach.
Eine Sache, die mich auch krass, wo ich dachte, es gab so einen Boss, das war so ein Riesen, so ein Dämon, den haben sie quasi gecharged und mit sich genommen in die Hauptstadt. Das fand ich so fucking witzig. Das heißt, der folgt dann immer, wenn er quasi, und es muss so viel, es war quasi, ich weiß nicht, von welchem Gebiet.
Staffel läuft dann oder was?
So ein bisschen. Das heißt, er hat ewig lange gebraucht, um diesen Boss von der einen Strecke zurück in die Hauptstadt zu bringen. Und dann war der Typ da und dann hat erstmal einfach jeden kalt gemacht.
Ja, exakt.
Das war nicht einfach so
richtig.
Du hast dich mal bei der Vorkunft als so ein neuer Charakter und du siehst dann quasi diesen riesen...
Dieses riesige Monster, was da langläuft.
So gut.
Ja, für den du damals irgendwie 40, 50 Leute gebraucht hast, um den zu leben.
Das muss so satisfying gewesen sein, weil jedes Mal kriegt er plus 20.000 Health, wenn er jemanden tötet. Und Noobs kannst du ja die ganze Zeit töten.
Exakt, der One-Shot hat jeden.
Ja, aber du kannst ihn nicht töten.
Es ist so schade, dass es das nicht mehr bei WoW gibt.
Ja.
Weil das sind so die Geschichten, die das damals groß gemacht haben.
Ich glaube, sowas macht sowas lebendig. Genau.
Ja, genau.
Das ist das Problem.
Oder dass die Gedanken kommen, so, Jungs, ich habe eine Strategie hier. Das ist so der Tag, okay?
Das geht halt nur, wenn so Loopholes existieren. Ne?
Ja.
Und wenn man die nicht alles schließt. Und deswegen ist es auch, ich habe mich immer gefragt, warum so viele Spiele das so dumm machen, dass sie versuchen, einmal alle diese Loopholes zu closen. Weil ein großer Teil von Spielen, Spaß an Spielen ist ja manchmal auch einfach so dumme Bugs zu finden und dann mit denen irgendeinen Scheiß zu treiben. Und plötzlich hast du ein ganz anderes, kannst du ganz viel mehr manipulieren und Sachen machen als vorher. Also
und Leute wissen das heute noch. So, das sind so Stories, die Leute immer noch kennen. Ja. Aber frag mal, wie das letzte Jahr WoW war. Da würde ich keine Story
erzählen. So faszinierend, dass es auch eine Waffe gab, die quasi einen sofortigen Crit-Damage gemacht hat und man sie stacken konnte, sodass du eigentlich jeden one-shotten konntest sozusagen.
Das war keine Waffe, das war eine Fähigkeit.
Eine Fähigkeit, genau. genau, eine Fähigkeit von Paladin, so dass er einfach, ich weiß gar nicht, wer gewonshottet wurde, irgend so ein Raid-Boss. War auch das einzige Mal, dass es passiert ist, dass du die...
Ja, und das hat irgendwie 21 Stunden Setup.
Ja.
Und es dauert super lange, die Attacke nach oben zu ziehen. Ja. Aber damals hatte man offensichtlich die Zeit, um so einen Unfug zu machen. Ja.
Oder dass mal so ein, wie nennt man das, Game Master bei Blizzard? Es gibt Leute, der hat aus Versehen jemandem ein Item gegeben, das er nicht bemerkt hat. Also quasi ein Spieler, ganz normaler Spieler, hatte plötzlich ein Item, was er nicht haben sollte. Ich glaube, das war so eine Panzerung, die übertrieben mächtig war.
Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein.
Und dann, also quasi genau, irgendwas wurde da resettet und er hat das Item des Game Masters bekommen, aber hat natürlich keinem gesagt, es war super mächtig sozusagen. Dann wurde er gebannt für immer.
Ja.
Was ich immer so ein bisschen komisch fand. Ich meine, also er hat die Waffe...
Ja, aber du hast es exploited. Ja. Das ist bei Blizzard immer die Definition. Wenn du einen Bug findest, musst du sagen, und wenn du dann anfängst, ihn zu benutzen, wirst du für immer gebannt.
Ja.
Es gibt einige Gilden, die haben so ihre... Es gab immer so Races, so wer kann diesen Boss das allererste Mal legen.
Ja,
Deathwing oder so. Da wurde so oft beschissen, das können wir nicht wollen. Ja, es gibt so viele Leute, die den World First aberkannt bekommen haben, wenn sie irgendeinen so kleinen dreckigen Glitch gefunden haben. Also Gamer haben schon immer versucht, es so hart wie möglich
auszureizen. Es gab auch quasi eine Abkürzung, wie man an Cthulhu, bevor man alle anderen Bosses geskippt hat und den Endboss gemacht hat. Aber dann war Blizzard ist krass streng, denn jemand auch
hier. Exakt, wurde bei Blizzard, die ficken da gar nicht mit dir.
Also, hast du Warcraft gespielt eigentlich, Jonas?
Ja.
Und wie war, also welche...
Wie viel WoW hast du gespielt?
Ach, ich bin bis, keine Ahnung, Level 50 oder so.
Na gut, das dauert auch schon relativ lange.
Ja, aber das war wirklich so ein Nebending, was ich neben der Uni manchmal gemacht habe. Ich habe das nicht ernsthaft betrieben.
Aber es hat schon Spaß gemacht. Ich habe es zum Beispiel nie gespielt. Das erste, was ich gespielt habe, war Warcraft 3, aber das ist ja nicht wirklich World of Warcraft. Ich habe nochmal hin und wieder mal zugeschaut und fand das alles so... unfassbar kompliziert, also so viele Schriften überall. Das
ist sehr, sehr, sehr,
ich mochte sehr quasi den Aspekt, dass man einfach alles überall hingehen kann, sozusagen. Ja. Man auf eigene Gefahr einfach in diesen.
Aber ich finde, die haben das viel zu rigide gemacht. Also es wurde einfach langweilig, weil es im Großen und Ganzen nichts anderes war als Diablo-Spiel mit einer Gruppe von Leuten und dann immer wieder durch die Gegend latschen und die viel zu
looten und leveln.
Ja, genau. Und der andere Kram war mehr so Alibi immer. Also alles, was so ein bisschen echtes Roleplay gewesen wäre, war alles Alibi-mäßig.
Das gab's bei WoW nie viel. Da war nicht, also Roleplay war echt nicht so eine Sache da. Da gab's irgendwie andere Spiele.
Aber das ist ja dann freiwillig, ne?
Ja.
Und dann haben sich da irgendwelche Freaks getroffen, die halt irgendwie pseudo-mittelalterlich miteinander gesprochen haben.
Was alte Dame, brauchen sie?
Und es war immer so fucking Neckbeards.
Ich cringe jetzt gerade.
Es muss so witzig sein, wenn jemand den Charakter gebrochen hat, so keine Geduld mehr, so, listen, you little bastard.
Ja, das ist aber passiert.
Ja, es gab auch teilweise, es gibt
Ich hab, glaube ich, ein paar Mal mich darauf gehoben. Wie bitte? Was?
Bitte führ das weiter aus.
Ich kann mich erinnern.
Troll Prostitution.
Ja, okay, das
passt
ist,
auf.
Wir haben den Namen der Folge schon mal.
Troll Prostitution.
Also, aber nur für euch, die ihr sowas nie gespielt habt, und da sind bestimmt einige unter euch, die vernünftig waren und lieber, keine Ahnung, reiten waren oder.
Ja. Nein, reiten ist nicht vernünftiger als World of Warcraft spielen.
Doch, auf jeden Fall.
Weiß ich
nicht. Es ist ein realerer Skill, das stimmt schon.
Wenn die Welt untergeht, möchtest du lieber reiten können als WoW spielen können.
Ich weiß immer noch, was Warlocks S4 für Abwertungswerte hatten, aber bitte, du wolltest was fragen.
Ich wollte nur sagen, für die Leute, die das nie gespielt haben, Trolle nicht im Sinne von Internet-Trolle, sondern die eigentliche, es gab eine Rasse, eine Spielerrasse, die Trolle waren.
Genau.
Ja.
Und damals war es ja so, manchmal sind ja Server zusammengebrochen. Aber die letzten Server, die zusammenbrechen, sind Roleplay-Server, weil niemand ist auf einem Roleplay-Server. Und das heißt, wenn alle Server kaputt sind, dann gehen halt viele Leute gemeinschaftlich auf einen Roleplay-Server. So, das heißt, man hat so ein Level 20, 30 Charakter, wenn man ab und zu mal rübergeht und Unfug baut.
Yeah.
Und da kann ich mich noch erinnern, da waren wir in ich glaube, Goldshire hieß das, so der Ort for Stormwind, weil wir da Allianz gespielt haben. Und da weiß ich, dass es oben... Weil Leute haben halt nur Unfug gebaut. Und da gibt's halt so eine riesige Taverne und oben gab's halt immer ein Zimmer und da hat jemand einen Troll gespielt und da konntest du für Geld diesen Troll bumsen. Das war Trollprostitution in dieser Taverne. Und es war so surreal.
Also das heißt, man ist in dieses Zimmer oder dann...
Nee, du bist da auch nicht so einfach reingekommen. Also da standen so andere Charaktere, du konntest zwar durch die durch, aber das macht man natürlich nicht. Und dann so, ja, was geht denn hier ab? Da musst du aber erstmal zahlen. Und dann kommst du da rein, das ist halt ein weiblicher Troll und sehr viele Zwerge. Berge und das war halt so Sachen, die man gemacht hat mit 15.
Wobei, da gab es ja keine Sexdarstellung, ne? Also insofern.
Nee, aber doch, mit zwei, drei Commands kann ich dir die so aussehen lassen.
Hat die dann so einen Voice-Chat gehabt oder sowas?
Nee,
oder?
Das gab's nicht damals.
Weil es gab
alles geschrieben.
Es gab bei GTA 5 quasi diese Möglichkeit, bei Strippern mit denen zu reden, sozusagen. Bei Stripperinnen, tut mir leid. Aber auch, glaube ich, bei Strippern, je nachdem.
Es gab was man Stripper? Männliche Stripper?
Glaube ich nicht.
Nee, ich glaube, Stripperinnen sozusagen. Und du konntest die Möglichkeit mit denen so reden, sozusagen. Die haben dich auch so. Bei GTA, wenn du quasi einen Überfall hattest und mit dem quasi den am Headset was gesagt hast, konnte der Typ dir schneller Geld geben, sozusagen. Das heißt, die haben diese Funktion mit eingebaut. Was? Egal, was du gesagt hast, das Mikrofon musste nur etwas.
Okay, eine Reaktion, und dann ändert sich
aber, das. Du konntest einfach einen Rap-Song
wirklich
laufen lassen.
Wirklich, du hättest auch irgendwie sagen können, can you, irgendwie was Nettes, so, can you please give it mal. Aber
dann hat die Spielwelt darauf reagiert.
Genau, dann die Leute, um sich cooler zu fühlen, Money now!
Ja, also, ja, ich bin 12!
Genau. Und dann wenn du in einem Stripclub warst, konntest du auch mit der Stripperin was machen. Und wenn der Mikrofon was also quasi erkannt hat, dann hat sie ihn nochmal eine Drehung gemacht oder was auch immer. Und es gibt
oder angefangen zu weinen. Das ist so viel Realismus. Und, ich hol dich hier raus, Jeanette!
Und es gibt quasi so ein Video, wo das richtig cringe wurde, wo der Typ so irgendwie. Er dachte, es wäre Beyoncé oder sowas und hat dann so, als ob er so mit Beyoncé gesprochen hätte, quasi so Stripperin so geredet. Also hat quasi so einen Namen gegeben und so irgendwie so eine richtig cringige Unterhaltung mit ihr gefühlt. Und er hat vergessen, sein Mic aufzumachen. Das wurde aufgenommen von einem Gruppenchat sozusagen. Und dann haben die das wie vollkommene Arschlöcher hochgeladen.
Natürlich.
Und verlinke ich mal in der Folge sozusagen. Das ist richtig.
Das ärgert mich voll. Ich hatte mal, aus meinem uralten PC sind natürlich auch so Teamspeak-Sachen, die damals mit aufgenommen wurden. So,
wenn Leute sich im Teamspeak gestritten haben.
Exakt, es gab ganz, ganz, ganz schlimme Streits immer über Teamspeak.
Nee, noch schlimmer ist, wenn die Mutter irgendwie plötzlich kam und man will eine Diskussion mit der Mutter
über. Du hast doch ein Problem, raus jetzt!
Ja, oder so. Oder
das war übrigens sehr autobiografisch.
So hast du mit deiner Mutter geredet?
Das war autobiografisch gerade.
Holy shit.
Das Gespräch
mein Highlight war, es gibt auch so Compilations auf YouTube und einmal war so, die Mutter kommt rein. Du hast 300 Gramm Schokolade gegessen? Ich fass es nicht.
Aber das ist ja mega.
Ja, das lag da. Wie, hast du noch alle Tassen im Schrank? Das sind 300 Gramm.
Das ist ein schöner Wert.
Das sind doch nur drei Tafeln.
Das ist aber nicht wenig, Bruder.
Ja, aber über 12, 13 Stunden.
Wenn du das so sagst, du hast 300 Gramm gegessen, dann war das nicht 12, 13 Stunden.
300 Gramm. Oder noch schlimmer ist, wenn die Mutter plötzlich am Set ist und dann mit den Leuten anfängt zu reden. Das ist dann noch unangenehmer.
Ja, es kommt drauf an. Wir kannten ja irgendwann die Mutter aller. Ja. Und das war dann eigentlich eher ganz lustig. So.
Also Sabine macht jetzt mit.
Das war halt eher so ein Fun-Ding.
Ja. Aber wenn das korrekte Eltern sind, dann wissen die, wie die damit umgehen. Aber meistens ist man ja vollkommen überfordert mit sowas.
Ja, vor allem damals, wo es ja gar nicht gab. So, da war das erste große MMO. So. Und der große Running-Gag von wegen, haha, meine Mutter begreift nicht, dass man Spiele nicht pausieren kann.
Ja.
Das war wirklich da das erste Mal. So. Natürlich weiß sie es nicht, weil bis dahin ging es immer. Durch jetzt auf einmal geht es halt nicht mehr.
Ja.
Das ist schwer zu erklären.
Ja. Witzig, ja, ich finde solche Exkurse kurz in die Spielgeschichte eigentlich immer super interessant.
Kurze Exkurse in die Spielegeschichte.
Was denn?
Das war so eine schöne Kika-Abmoderation.
Ja, das war eine schöne Kika-Abmoderation. Und wir sehen uns morgen wieder bei Logo. Das war wirklich eine schöne Kinderkanal-Abmoderation.
Das ist eigentlich eine gute Frage an euch beide. Wenn ihr mal Kinder habt und die hängen volle Kanne in so einer Spielwelt, die natürlich viel krasser sein wird, weil die mindestens ein Headset haben, wo sie nichts mehr mitkriegen.
So Ready Player One-mäßig, wo man so fast schon in so einem Anzug ist.
Wie diszipliniert ihr die dann? Wie kriegt ihr die da raus? Geht ihr da selber rein?
Als
anderer Charakter?
Leistungssport,
Bruder. Und assassiniert die, damit die rauskommen aus der Welt? Das wäre mal ein Film. Ein Vater, der sein Kind in so einem Videospiel sucht.
Das wäre fucking...
Klingt nach einer guten Komödie.
Wir haben hier wieder was,
Jungs. Schweighöfer, ruf mich an.
Matze!
Wir haben hier wieder was. Nee,
Ich würde ihm Liebe geben. Ich glaube, das
wie meinst
ist das,
du das? Aber was, wenn er die Liebe was, wenn der Trolle auf dem
Server...
Was, wenn er schon Trolle auf seinem Server hat, die ihm Liebe geben?
Dann ist es zu spät.
Ich weiß es nicht. Ist so schwierig. Ich bin da generell, also ich habe mir da noch nicht so
viel... Die Frage ist ja mal, warum spielt eine Person so exzessiv viel.
Ich glaube, das hat nichts mit Persönlichkeiten, sondern ich glaube, Kinder machen viele Dinge einfach exzessiv. Weil es neu ist, weil die auch alles so ich kann mich daran erinnern, wie krass das einfach alles war. Selbst das Super Nintendo rauskommen ist. Ist alles, das löst in deinem Gehirn so viel Endorphine und weiß ich nicht was
aus. Videospiele waren so intensiv früher. Ja. Also ich dachte,
selbst als es nur Super Nintendo war mit so einer Scheißgrafik und so. Mhm.
Ja.
Oder C64 vorher. Alter, weißt du, wie viel C64 wir gespielt haben? Das war eine absolut, wenn du das heute anguckst, das ist lächerlich.
Ich kenn's hier. Mein Vater hatte, glaube ich, ein C128. Ich glaube, ich habe das damals.
Das ist dann eine Stufe höher.
Ja, ja, aber daher, ich kenne das noch, wie mistig das aussah. Genau. Das waren ja auch keine. Natürlich waren Spiele.
Doch, da gab es schon die ersten Jump'n'Runs.
Aber ich meine, das war ja jetzt. Das hat einen ja jetzt nicht 80 Stunden gefesselt. Dafür war das meist doch ein bisschen zu primitiv, fand ich.
Nee, du hast da. Also, wir haben da Ewigkeit mit
verbracht. Ja, wirklich?
Ja.
Man so, also ich kann mich erinnern, wie der Kopf quasi nur auf das fokussiert war, man für 3 Stunden einfach nur diesen Bildschirm in dieser Welt drin war.
Aber guck mal, heute ist es so viel. 3 Stunden rede ich nicht von exzessivem Spielen. So, ich rede
also ich habe immer zu dem Punkt gespielt, bis ich gedacht habe, so, oh fuck, mir wird schwindelig, krieg Kopfschmerz und sowas. Dann habe ich auch aufgehört.
Wirklich? Ja. Das ist, glaube ich, nie passiert.
Weil
ich doch mal Schwächeanfälle, aber jetzt.
Du bist ohnmächtig geworden vom Rechner.
Aber jetzt ich glaube, eine Möglichkeit ist quasi zu verstehen, wo die Faszination ist. Also einfach damit mitmachen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie hieß dieser Typ. Der Typ da aus der Old Spice-Werbung, der mit seinen Brustmuskeln so krass.
Terry Crews,
der quasi seinen Sohn spielt sehr viel Videospiele. Und meinte so, ja, ich baue mit meinem Sohn ein PC, um quasi ein Teil dieser Welt zu sein. Super korrekt, finde ich.
Wahrscheinlich wirklich kein schlechter Call, das so zu machen.
Oder halt, sagen wir mal,
was mit Durchprügeln? Einfach mal richtig rinkommen und dem Kind schön in die Fresse hauen?
Ja.
Einfach mal so der klassische Durchprügler.
Ja.
Ich meine, der würde auch irgendwas bringen.
Ja. Mit einem Gegenstand oder ohne Gegenstände?
Gern Gegenstand, auch ein bisschen spitz am Ende.
Achso, ich dachte eher so eine Schlappe.
So eine Tastatur. Das wäre tatsächlich.
Also arabische Tradition wäre mit, oder doch türkische Tradition vor allem ist ja mit der Schlappe. Ne?
Ja.
Davor haben die übrigens, wenn ihr mal Probleme habt mit Türken und Aaron auf der Straße, so richtigen Gangstertypen,
sofort eine Schlappe nehmen.
Wenn ihr eine Schlappe rauszieht, dann rennen die weg.
Ja.
Ist wirklich sie Aberglauben.
In der Ukraine nennt man das Buk, das ist ein
stählerner Stiefel.
eine Ledinbüste. Nein, es ist von einem Baum so ein Stock, aber der so ein bisschen flexibler ist sozusagen.
Oh, das klingt schwer. Das ist
eine Rute.
Genau.
Eine Rute!
Aber eine Rute ist ja so ein Stock eher.
Ich meine, das kann auch ein flexiblerer, das kommt aus Holz an.
Wir sind hier flexibel, was das sagen.
Ja, die tun ja mehr weh, wenn sie flexibel sind.
Das glaube ich nämlich auch.
Da ist mehr Snap drin.
Oder einfach zeigen, yo, also schau mal, ich sehe, dass
das ist alles von einem Mann, der nie von seinen Eltern geschlagen wurde.
Dass es dir gerade nicht gut tut. Lass uns doch mal auch mal andere Dinge machen. Also sozusagen, also man sieht, es ist offensichtlich zu viel, vielleicht auch
lieber, wenn du denn so einen renitenten Teenager hast, weiß ich nicht, ob das reicht.
Ja, ich weiß nicht.
Ich war wirklich ein super anstrengender Nuttensohn, was das angeht.
Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man Falco heute kennt, dass er in irgendeiner Weise anstrengend gewesen sein könnte als Kind.
Und sinnlos exzessiv auf etwas, ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ich finde, das ist aber eine gute Eigenschaft, weil dieses Exzessivsein lernt dann quasi in Dinge, sich reinzuarbeiten sozusagen.
Ja, aber es ist ja trotzdem
ich glaube schon,
dass wirklich sehr ungesundes Verhalten
Ich glaube, dass du jetzt auch ein ungesundes Verhalten zu Comedy hast. Das ist viel zu viel sozusagen, aber das ist ja auch irgendwo gut. Also, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Aber damals, um deine Frage zu haben, von mir war es dann wirklich so mit, du gehst ins Internat.
Ja.
So, das war zum Beispiel eine Möglichkeit.
Ah,
und dann meinte ich dann, ja, da werde ich bestimmt weniger zocken, genau. Und dann, also das war eine Zeit lang gefühlt unmöglich.
Ja.
Also als sie das Internet abgestellt haben, bin ich zu einem Kumpel gezogen, weil da gab es Internet.
Gezogen? Was hast du da mitgenommen?
Naja, mein Laptop.
Der hat so einen kleinen Sack zusammengepackt. Ich habe dich jetzt gerade mit so einem kleinen Stock und so einem Sack gesehen, der da über den Stock hängt. Und dann bist du so traurig mit so einem Strohhut.
Mit so einem Propellerhut.
Ja, okay.
Nee, auch nicht traurig, sondern mit so einem dreckigen Selbstbewusstsein. Mit so, ich kann dir schon helfen. Danke, Pircek.
Mein Gott.
Ja, ja, ja. Meine Eltern sind Heilige.
So, die ich hätte niemals so viel Balls gehabt. Ich bin aber sehr viel Respekt vor dir.
Ja, was heißt Balls? Das ist ja einfach nur, das ist ja nur renitent sein.
Ja.
Es ist ja einfach nur zu zeigen, hey, ich lasse mir hier gar nichts sagen und ich ziehe jetzt aus und ziehe zu einem Kumpel.
Ja.
Und als es Internet gab, bin ich ja wieder zurückgekommen.
Aber eigentlich ist das, was du gemacht hast, natürlich, ne? Also du warst ein Teenager, nehme ich an.
Ja, na, okay. 15, 16, doch. Ja,
wenn wir noch in alten Stammesgemeinschaften leben würden, dann wäre das die Zeit, wo du ausziehst und irgendwelche Dinge tust. Ja? Ja. Meistens sterben, aber ist egal.
Der Punkt ist,
oder sehr viel WoW spielen. Das sind so die Punkte, weswegen Leute immer ausgezogen sind. Um mehr WoW zu spielen.
Was hat dein Kumpel gesagt? War so, okay.
Also easy, ist ja manchmal bei mir eingezogen, wenn er Stress mit seinen Eltern
hat. Ah, okay, das war ein Geben und Nehmen.
Das war ein Geben und Nehmen, Digga. Kai Böhrens.
Guter Typ. Hört er den Podcast?
Killer
ja,
Kai.
Ja?
Macht er wirklich.
Ich glaube, ich habe Kai kennengelernt. Hm? Dings hier.
Glaub ich
ja.
In hat er den Spitznamen? Ist er Kommunisten-Kai oder irgendwie sowas?
Nicht jeder Typ, der Namen mit dem K hat, heißt bei uns Kommunisten, Name mit K. Wir sind ein bisschen kreativ.
Genau, Kevlar-Kai heißt oder irgendwas.
Nee, sein Gaming-Tag war immer Lyowen. Das weiß ich noch. Lyowen oder Lyowas und Lyowo. Wo
kommt das denn her?
Keine Ahnung.
Wie? Keine Ahnung. Du spielst dein ganzes Leben lang mit dem Typen zusammen. Du weißt nicht, warum der sich so nennt.
Ich glaube, das hatte keinen Grund, um ehrlich zu sein.
Was war nochmal?
Lyowen hat sich auch immer angeboten. Man konnte halt wen, was, wo, wie. Konntest halt, weißt du, was ich meine? L-Y-O und dann wie, was, wo, wen. So konntest halt mehrere
Charaktere haben. Wie kamst du nochmal auf Sechsen, Silvio?
Shoutout an Nando. Das war gar nicht meine Idee. Mein erster Charakter hieß nicht so. Und Nando wollte mal WoW spielen. Ich habe ihm meinen Account gegeben. Und er hat sich einen Jäger gemacht. Und das Wildschwein, was er hatte, hieß Sektensilvio. Und ich habe gesagt, das ist ein großartiger Name. Ich klau dir den. Und da hieß ich Sektensilvio.
Es gab ein Wildschwein namens Sektensilvio.
Ja, und davon habe ich dann meinen Charakter Insektensilvio.
Witzig.
Ich hatte einen Mitbewohner, der hieß Live. Und wir haben unglaublich viele dumme Witze mit seinem Namen gemacht. Ne? Und,
Live ist Live.
Das sowieso. Und,
oh Gott, wir sind so
geliebt. Jeden Tag in der Uni gab es einen anderen Joke darüber. Und ich habe dann ihn dazu überredet, sich, sein Gamertag war ganz lange Live und in Farbe. Und das war das
auch nicht, schön. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht,
ja.
War ganz niedlich.
Hm? Wir hatten auch ein paar gute. Ich kenne auch Zopfgeldjäger, fand ich auch immer sehr, sehr gut. Zopfgeldjäger ist gut. Ranzige Milch ist für mich wirklich einer der Top. Und der Schrankenwärter, den gab es auch noch. Es gab wirklich super dumme, dumme Namen.
So kreative Namen. Bei uns waren das so X Elite Sniper, XHD.
Totenkopf-Smiley. Ja, Roxor mit 2 O und immer ganz viel Leadspeak.
Und jedes immer, E war 3. Statt einem A eine 4.
Genau. Oh, das war so unangenehm. Oh, da wusstest du immer, wie alt die Person ist, die
du spielst. Und dann so Call of Duty gespielt und immer gesnipert und dann versucht, irgendwelche Compilations aufzunehmen.
Natürlich. 180 Grad No-Scope.
Running down the hill, Quickscope, ja.
Ich hätte es gesagt, ey.
Als wäre er in der Armee gewesen. Und aus dem
Running down the hill like quick scoping.
Einfach, als ob ihr so. Das hört sich fast an, als wärt ihr wirklich in einem echten Militär gewesen. Und es wären so echte Begriffe, aber es fühlt sich falsch an. Es ist ein bisschen off so, alles.
Stell dir uns beiden Dullis beim Militär vor.
Ja. Das wäre so witzig.
Nee, das wäre null witzig.
Wenn ich in einem Bataillon, sagt man das so? Oder in einer. Also, dann würde ich gerne mit dir sein.
Wenn ja. Du, was hast du gerade gesagt?
Bataillon.
Bataillon?
Bataillon.
Medaillon? Bataillon?
Nein, Bataillon.
Mein guter französischer Freund, Bataillon.
Wie nennt man das?
Bataillon, oder?
Aber was es gibt Bataillon? Ein anderes, es fühlt sich nicht richtig an.
Doch, wie es gibt sich, doch ein Bataillon.
Wie nennt man das, wenn er ein Bataillon hat?
Nee, es gibt hier eine Gruppe.
Das Bataillon. Bataillon.
Bataillon.
Bataillon.
Guck mal, jetzt hat er mir auch schon gemacht. Weiß ich, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich glaube, dass das richtig ist.
Okay, dann lass uns das kurz Hardcut Ivan hier an der Stelle. Wir hatten noch andere Themen, ne?
Warum unterbrichst du jetzt bei Bataillon? Was bringt dich da
raus? Weil, weiß ich nicht.
Weil wir kurz davor sind, über Krieg zu reden?
Wahrscheinlich.
Lass uns über Krieg reden.
Ja, aber ich der Einzige bin, dem das hier vielleicht betrifft.
Nee, auf gar keinen Fall. Digga, wenn Krieg ist, dann sind wir bei den Dullis auch sofort mit am Start. Das kannst du dir nicht aussuchen.
Wieso?
Naja, weil du es dir nicht aussuchst. Nein,
kannst
nicht, weil wir Bock haben. ich sag dir, oder so, den wir lieben Krieg, wir sind sofort dabei. So,
Russland greift die Ukraine an und wir sind, du kommst du vorbeigerannt. Ich hab dir ein Sturmgewehr mitgebracht. Komm schnell.
Und du so, okay.
Da hinten ist ein Helikopter.
Nee,
es ist so. Ich meine nur, wenn in
Europa. Das ist mein Kumpel Kai, der fliegt in den Helikopter.
Sorry, also Ivan.
Wenn Europa Krieg ist und wenn Deutschland Krieg hat und die ziehen Leute ein, dann werden wir beiden Dullis auch
rein. Es werden keine Leute mal eingezogen, glaube ich.
Ach so, und du glaubst, es interessiert jemand, weil es wirklich Krieg ist.
Nee, was die Leute interessieren könnte, ist, dass ich raus age.
Weißt du, was machst?
Ich age raus.
Ja.
Weil nämlich die Sache ist nämlich, am Anfang werden nur Leute zwischen so 18 und 30 eingezogen.
Ja, und danach erst.
Wenn ihr dann alle tot seid, ja, dann kommen die zu mir. Ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt bin ich wahrscheinlich sowieso so ein Stabsunteroffizier und gehe nicht mehr an die Front.
Oder im Untergrund.
Ich habe nämlich ein besonderes Talent für Strategie.
Ja?
Ja.
Aber warum nutzt du sie nicht, um im Untergrund den neuen Führer zu stürzen?
Ja.
Warum musst du dich denn sofort im System wieder anpassen? Sofort Stabsunteroffizier.
Vielleicht mache ich das ja. Wie kommt man am schnellsten an den Führer ran? Na, ich sage nur Stauffenberg. Ja,
nicht schlecht.
Bring einen kleinen Koffer mit.
Ja. Und der Führer sagt mal ganz kurz, der Koffer kommt raus, das kenne ich.
Können wir dann? Genau.
Fool me once, shame on me.
Können wir darüber reden, wie kacke man sein muss, wenn man eine Bombe in denselben Raum kriegt wie eine Person, aber sie trotzdem nicht umbringt?
Ich hab das auch nicht so ganz.
Das muss ein seltsames.
Der meinte, die haben, weil es unter einen Tisch gestellt, weil es so einen Tisch gestellt
deswegen
hat.
Deswegen ging das nicht komplett in den Raum.
Der Tisch war ein schwerer Eichentisch und hat das anscheinend abgefangen.
Ach, Eichen, ey. Immer sind die...
Sind Eichen.
Die gute deutsche Eiche. Ja, das ist mal... Hitler hat auf Wertarbeit gesetzt. Das muss ein seltsames... Er hat hier nicht so wie ich so ein Spanholztisch auch von Ikea gehabt. Ja.
Wenn da unter was explodiert, sind wir alle 12-mal tot.
Da haben wir 15.000 Splitter in uns drin stecken und sterben langsam und dreckig.
Fällt der Tisch wieder, so ein Einzelteil wieder zurück in das Ganze.
Glaube ich, das so funktioniert.
Nee, es muss ein seltsames Meeting, also die Leute, die die Bombe gebaut haben, danach gegeben haben, so, okay, also, wer hat...
Ich glaube, das Meeting ging nicht lang, die waren sehr schnell tot, alle. Die waren sehr schnell tot.
Das Meeting war vor allen Dingen, er ist noch am Leben? Okay, cool, hier sind die Fahrkarten.
Wir haben ein Problem, wir haben ein Riesenproblem.
Der Zug geht jetzt, schnell.
Hat doch keiner überlebt, ne? Die ganze Stauffenberg-Gang.
Ja, von den, ja,
okay. Gibt es einen Stauffenberg?
Ja, Oberst Stauffenberg.
Oberst Stauffenberg.
Weißt du, wie ist er mit Vornamen?
Ich komme gerade nicht drauf.
Stauffenberg übrigens ein ganz...
Das ist auch von Stauffenberg eigentlich.
Aber auch ein sonderbarer Charakter historisch betrachtet, weil der hat ja Hitler auch nur umgebracht, weil er glaubte, dass wir... wollte ihn umbringen, einfach nur, weil er geglaubt hat, dass man ohne Hitler schneller gewinnen kann.
Ja.
Also das war jetzt nicht mit von wegen, oh, das geht mir hier alles zu weit,
ja.
Das möchte ich nicht. Ihm ging es nicht weit genug und nicht gut genug. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen interessant, dass Stauffenberg immer noch so einige Tage im Jahr beklatscht wird, wo ich mir denke, aber... Der war da auch ein Nuttensohn.
Ja, ja.
Also der war für mich jetzt nicht so ein klassischer Heldencharakter, sondern...
Ich finde auch so den Tom Cruise-Film dazu sehr interessant, weil das alles so ein bisschen geskippt wurde, dieser Part, seine eigentlichen Motivation.
Ja.
Er hat da nicht viel drüber geredet. Es wurde einfach angenommen, dass er die richtige Motivation hat.
Ja, aber das ist auch unangenehm, wenn man sagt, nee, ich finde einfach nur, wir bringen die Juden nicht schnell genug um.
Nee, ich glaube, das war nicht Stauffenbergs Ding. Stauffenberg wollte einfach nur, dass Deutschland gewinnt.
Ja, exakt. Also, ich habe furchtbaren Film geschaut. Also das ist furchtbar nicht, dass der Film schlecht war, sondern von dem Thema. Am Sonntag, ich hatte den Quatsch Comedy Club Run, der lief zum Glück sehr gut und ich dachte am Ende, wir chillen uns einfach, gucken einen Film entspannt, einfach um runterzukommen, weil ich war fertig mit den Nerven.
Wer ist wir?
Ich und Kathleen.
Achso.
Ja.
So.
Hast du mal versucht, bei Thomas Herrmann so einen Koffer ins Büro zu stellen und selber zum Führer von Quatsch Comedy Club zu werden?
Also ich äußere mich dazu nicht. Thomas Herrmann ist ganz toller Freund für mich. Ich habe alles gemacht, was er jemals auf der Bühne gemacht hat.
Ich wollte nur eine Verbindung schaffen.
Jemand hat mich gerade krass ins Auge geschimmelt.
Locker, ich.
Dann bist du tot.
Ja,
Das war mein... Er hat einen Dot über sich.
Gott, das war mein Stauffenberg-Attentat gerade.
Was für ein Kopfschutz? Wie konnte das möglich sein?
Ich rede über den drüber, wie der Profi, der ich bin.
Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey.
Jetzt sind wir zusammen.
Wirklich ins komplette Auge.
Ich meine, ich sind zusammen.
So denkst du, alles funktioniert das, ja?
Ja, exakt. Mann, das glaubst du nicht, wie ich so lange zusammen war.
Desinfekt oder sowas?
Nein.
Und selbst wenn, willst du den sagen, Rotan ins Auge machen.
Deine Tränen desinfizieren schon. Deine Tränen sind Desinfektionsmittel.
Okay, ich werde das
Lysin drin.
Ich werde einfach jetzt nicht mehr weiter dran reiben. Ich glaube, das ist die Taktik.
Ja. Und wein vielleicht ein bisschen.
Okay.
Wow, das war gerade, da wollte jemand in die Rolle gehen.
Ich habe einen Film geguckt. Der Junge, der ein Pyjama trägt. Ich weiß nicht, wie er meint.
Das ist ja KZ-Film.
KZ-Film, wo quasi
Junge mit dem gestreiften Pyjama.
Also, es geht um zwei Jungs. Also, quasi, es geht nicht nur um zwei Jungs. Also, eine Familie zieht. Warum bin ich so schlechteren Dinge zusammenzufassen?
Ja, Jonas, ist komisch, weil du eigentlich Stand-Up-Comedian, du solltest eigentlich gut darin sein, Sachen zu erzählen.
Ich kann Dinge
gut erzählen, aber es sind so viele auf einmal, die ich irgendwie runterbringen will.
Du musst einfach nur einer Storyline folgen.
Okay, ich gebe mein Bestes. Also, es gibt eine Familie. Der Vater dieser Familie ist nicht Oberhaupt, sondern General für irgendwas.
General der Liebe.
General
der Liebe.
Ich
bin der General der Liebe.
Er ist ein hohes Tier in dieser Nazi-Ding da und ist dafür zuständig, dass es mit den quasi...
Ihr seid ein hoher Offizier in der Wehrmacht.
Genau.
Okay.
Und er ist quasi dafür zuständig, dass Juden quasi in die Lager kommen und er macht sehr viel Propaganda, dass es den Juden in den Lagern gut geht, macht so Filme, aber es eigentlich wirklich macht, die Leute werden da getötet sozusagen.
Was sagst du da gerade? Was ist da passiert?
Jonas, bitte nicht.
Das ist ja ganz toll.
Also, ich weiß nicht,
der Junge, der Mann hat eine Frau und zwei Kinder, die eine Tochter ist 12, der andere Junge ist 8 sozusagen.
Du verlierst dich da in Details, aber
Pudelskern?
Genau, die ziehen von Berlin aufs Land halt neben ein KZ-Lager sozusagen. Es ist aber den Leuten nicht bewusst, also der Mutter schon, aber
die Kinder wissen es nicht.
Die verstehen auch die ganze Thematik nicht. Warum sagen die
Kinder sind wie ganz Deutschland, die wussten nichts.
Also, ich glaube schon, dass ein neunjähriges Kind da rausgehalten
wurde. Ja, ich weiß.
So, auf jeden Fall darf er nicht das Grundstück verlassen und einmal denkt er sich, yo, fuck it, ich habe jetzt genug auf der Schaukel, ich gehe jetzt ein bisschen in den Wald spazieren.
Kommt das wäre so geil, wenn er das in Film sagen würde. Ey, yo, fuck it, ich gehe jetzt aber immer spazieren.
Und dann kommt er an das Lager halt so und er versteht es gar nicht. So ein Junge, der heißt Schmuel, so ein jüdischer Junge. Und mit dem versteht er sich ganz gut und er denkt so, yo, also, warum sage ich die ganze Zeit yo? Also, er versteht einfach das ganze,
die ganze Thematik. Es geht um die Freundschaft von einem Nazi-Boy zu einem jüdischen genau. Kind in einem KZ.
Und mehr will ich auch nicht sagen, weil das
gut, warum hast du nicht einfach nur das gesagt?
Was weil ist das ich will einfach die Stimmung irgendwie
unangenehm machen.
Und das hat mich echt runtergezogen.
Ja, das klingt doch wie ein Downer-Film.
Du weißt, wie richtig das Downer-Film endet.
Nee, ich habe ihn nicht gesehen.
Geht ich bin aus? Ein Dicker.
Mann. Das ist die letzte Szene, wie sie zusammen als alte Männer auf irgendeiner Couch sitzen und
nein,
darüber lachen.
Aber es gibt eine Szene, wo quasi
ja, nicht zu viel verraten.
Bruno einen Tunnel gräbt.
Oh, Digga, ich weiß nicht, ob du schon nicht ein bisschen viel vom Film gerade rausgibst.
Ist 2008 rausgekommen. Darf man Filme, die
2008... Ja, darf man theoretisch schon, aber ich würde es nicht mögen.
Na gut, wenn du es nicht magst, dann guck es dir selber an.
Ja. Ich glaube, das ist ein Film, den sollte man sich vielleicht mal selber angucken.
Nee, aber nicht.
Wo hast
nicht,
du den geguckt?
Auf Netflix. Okay. Aber nicht, um irgendwie was jetzt irgendwie zu entspannen, weil der nimmt euch so wirklich. Ich musste mich hinterm Kissen verstecken.
Aber so sind Filme halt. Ich gucke ja Schindlers Liste auch nicht beim ersten Date.
Ja.
So, das ist einfach kein guter
Film. Ich wäre lustig, wenn jemand sagen würde: Den Film gucke ich mir an, zum Entspannen. So,
okay. Hier mal schön Schindlers Liste.
Ein bisschen entspannen. Ich war da so, weil das Suchen eines Films dauert immer ewig. Ich bin schon auf Kathleen, für Kathleen, wenn ich nach Hause komme, hast du drei Filme vorbereitet und wie ich zu viel zu
weil, eine... wenn ich nach Hause komme, dann gibst du einen Rollbraten und drei Filme.
Nein.
Guten Tag, ich empfehle mich.
Sie hat ausgewählt zwischen Der Teufel trägt Prada.
Auch keine schlechte Komödie.
Ja.
Esser? Ich dachte, für mich ist es auch ein Nazi-Film.
get Rich or Try Dying.
Da haben wir einen kleinen Dreher dran gehabt.
Ja, ist gut. Nein, der war Absicht.
Get Rich or Die Trying.
Okay, doch nicht.
Ja.
Das ist auf jeden Fall der lustige.
Derselbe Rap-Film, aber mit depressiver Rap. Entweder ich schaff's in dieser Karriere oder ich erknall mich selber.
Okay, und dann halt der. Das waren die drei, die du zur Auswahl hattest.
Get Rich war es mir zu irgendwie zu albern fast schon.
Ich glaube, weiß ja nicht, ob der so gut ist.
Der war sehr Mitte.
Ja, habe ich schon mal gesehen. Mochte ich auch damals, wollte ich mir nicht mal anschauen. Das war der einzige Film, den ich nicht kannte. Und deswegen.
Oh, wer 50 Cent mal nackt sehen will, der kann sich den angucken. Der hat nämlich eine Knastschlägerei in der Dusche und die ist erstaunlich explizit.
Ja. Sieht man da auch seinen Pullermann?
Ja, der ist gar nicht so groß.
Der ist gar nicht so groß?
Ja, auf der anderen Seite ist der natürlich ein ziemlicher Brocken. Also.
Ja.
Manche sind Schauer, andere sind Grower, das muss man auch dazu sagen.
Ja, für einen schwarzen Mann war das jetzt nicht sehr beeindruckend.
Ach komm schon, Jonas. Ich habe sehr viel Basketball gespielt, ich war in sehr vielen Duschen.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Es gibt kein Parameter dafür, das, was ich
gelernt habe. Nee, Mann, gibt's wirklich nicht.
Es ist, komm, aber.
Einmal, ich habe euch bestimmt schon von Walter mit dem Pferderiemen erzählt.
Nee,
ne?
Bitte nicht. Erzähl uns bitte.
Was?
Walter mit dem Pferderiemen.
Bitte erzähl
uns. Die Ikone. Der Walter mit dem Pferderiemen. Also Walter, ich möchte seinen richtigen Namen nicht sagen, aber Walter, der hat mit mir Football gespielt. Walter war dumm für 12 und ein schwerer Alkoholiker.
Ja.
Aber... Walter war...
Ja, warte mal, dumm für 12. Ich dachte dumm für 12.
Ja. Ach, dumpfe
12.
Nein.
So ein dummer 12-Jähriger, der die ganze Zeit säuft.
Nee. Und Walter hat Mittellinebacker gespielt und er war jetzt auch nicht so mega groß. Aber Freunde, Walter hatte einen Schwengel. Das war wirklich irrational.
Ja?
Ja, der war zoff bestimmt seine 15 bis 20. Das war
heftig. Nee, ich hatte auch mal...
Wirklich auch dick. Dick wie ein Röhren. Wirklich daumendick und ellenlang. Also das war wirklich ein riesiger Oschi.
Daumendick ist aber nicht sehr dick, du.
Daumendick, ich weiß.
Das war das Beeindruckendste, was ich jemals gesehen
habe. Das war so eine Macaroni zwischen seinen Beinen, ey. Daumendick.
Und ellenlang.
Nee, wir hatten auch so einen...
Hat er auch immer seinen Pimmel gezeigt? Weil Walter hat eben
nee, nee, er nicht, gezeigt, er nicht, aber Tag. Wir waren duschen.
Ja, aber warum, also ich meine, es ist ja auch fast abzusehen, oder? Gerade in so einem Sportler-Kontext, wo er vielleicht auch nicht der Schlauste ist.
Walter ist manchmal nach dem Spiel, hat sich einfach die Hose ausgezogen, hat seinen Schwanz auf die Hand gehauen und dann immer irgendwie irgendwelche Frauen so angerufen, oh, an die Wursttheke bitte, die Nummer 12 an die Wursttheke bitte. Walter war ein Gentleman.
Stopp, ganz kurz. Nein, das habe ich nicht verstanden.
Ach du Scheiße.
Er hat seinen Schwanz auf seine eigene Hand gehabt. Und wie hat er das Telefon gehalten? Meinst du nicht, er hat angerufen?
Nein, er hat einfach in die Menge von Leuten, die da saß, gerufen, ob jemand an die Wursttheke möchte.
Ach so.
Bei uns? An die Wursttheke.
Wir hatten so ganz kurz so einen...
Und hat jemand gesagt, ja, ich hätte gerne...
Wenige wollten an die
Wursttheke. Er hat auch immer zu viel abgeschnitten.
Also das ist, erinnert mich immer an das Bit von Ben, weil sein Schwanzladen hatte immer geöffnet. Der Schwanzladen hatte immer geöffnet.
Und ist der bei den Frauen gut angekommen?
Null.
Ja.
Also Walter hat immer so bei irgendwelchen Volksfesten dann so 47-jährige Scheidungsfrauen hinter so Dorffestzelten bebeischlaft. Das war so, das war Walter. Dann ist er, glaube ich, in den Krieg gegangen und dann war er nicht mehr der gleiche, als er zurückgekommen ist. Ich glaube, der war wirklich verpflichtet als Soldat und als ich ihn danach wieder gesehen habe, deutlich ruhiger.
Afghanistan jetzt oder was?
Ja. Man muss sagen, er war ein bisschen ruhiger geworden. Der Krieg macht Leute ruhig. Die meisten haben nicht mehr so viel Fun-Mom-Energy, wenn sie zurückkommen.
Das, glaube ich, ja, es ist nicht mehr so witzig, wenn du schreist, wer will an die Wursttheke und dann läuft so ein Taliban mit einem Säbel auf dich zu.
Exakt.
Ja. Da ist der Spaß dann vorbei.
Exakt. Der Gag funktioniert
nicht mehr. Wir hatten so einen neuen Spieler, der war aber nur so viel. Also ein paar Monate da, dann ist er wieder quasi, weil er war wirklich gut, er ist dann quasi.
Nur sein Pimmel.
Nee, wir waren duschen, wir waren so, der war auch, also so unglaublich groß, wir waren so, wir waren alle einfach so, kann er einfach größer werden? Also kann er noch, also geht er, also.
Ab und zu so rangeschnipst, um zu gucken, ob er echt ist.
Einer von euch hatte eine Schlangenphobie und ist schreiend weggelaufen.
Das war einfach nur absurd. Das war einfach nur wirklich absurd.
Ich finde es aber lustig, wenn jemand einen riesigen Pimmel hat und man sieht, dass das ändert die Dynamik im Raum. Ist total lustig. Ich weiß nicht warum.
Weiß ich nicht, wenn man zusammen duscht, ist es nochmal eine andere Sache.
Ja, ich weiß, auch immer gewöhnt man sich halt daran. Aber das erste Mal, wenn so einen richtigen Osch ist, ist so, ja. Wow, ja. What the fuck?
Ja. Ja, das ist also heftig, ja.
Ja, das Problem hatte ich nie.
Welches jetzt?
Achso. Dass ich einen riesigen Pimmel hatte. Okay. Das war wirklich nie ein Problem in meinem
Leben. Sehr weird, wenn es sich bei dir verändert hätte. Also so, das Problem hatte ich mal, jetzt nicht mehr so sehr.
Exakt, als ich sehr klein war und mein Pimmel genauso groß, sah es besser aus.
Oh Gott.
Ich glaube, du hast gerade geklopft.
Ja, du hast zu laut Pimmel geschrien hier.
Wirklich?
Glaubst du wirklich?
Ich glaube, die klopfen jetzt ran, weil ihre Kinder zu hören. Oh. Die hören den Podcast die ganze Zeit, die finden den super, aber manchmal...
Aber manchmal gibt es ein direktes Feedback.
Ich krieg halt manchmal so Zettel in meinem Briefkasten, so, ja, bitte nicht mehr so viel über das Lohnsrecht reden, an, um die Uhrzeit. Nein, Ivan!
Sorry, ich meine, das hast du ziemlich gut verkauft. Also.
Aber die wissen ja gar nicht, was das Lohnsrecht ist.
Ich bin ein guter Schauspieler.
Ja, yeah. He's a great actress.
Super Schauspieler.
Das,
Darf ich noch mit euch ganz kurz über eine Serie reden, die ich euch schon vorhin gepitcht habe? Vielleicht haben unsere
Wir haben Zuhörer, noch ein bisschen Zeit. Also.
Wir haben
unsere
Zeit.
Zuhörer das auch geguckt. Ich war ja letztens auf Tour und da gucke ich nachts immer sehr gern Fernsehen. Und auf RTL Gold lief eine ganz tolle Serie, die hieß Temptation Island. Und die Prämisse der Serie ist, dass es vier Pärchen gibt. Mhm. Natürlich heterosexuelle Pärchen. Mann, Frau. Natürlich, dickes RTL, da gibt's keine Schwulen.
Ja, ich weiß, aber es klang gerade so, als wäre das
für dich nochmal. Ja, es ist für mich sehr wichtig.
Du wolltest einfach sagen, RTL ist sehr heteronormativ. Ja, okay, cool. Exakt. Weil es klang für dich gerade so, natürlich heterosexuell. Dann wurde so, nehmt euch eine Nacht da draußen, ihr komischen Homos.
Ihr kleinen Schwuckis.
Ihr kommt mir hier nicht rein.
Schwuckis, habe ich auch noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Schwucki klingt aber fast nett.
Schwucki klingt ganz nett, aber das habe ich mir gerade ausgedacht.
Es eine Mischung aus Schwul und Schmuck.
Schöner Schwucki.
Ja.
Und dann ist es so, dass die Paare werden getrennt und dann gibt's eine Villa, wo nur die vier Frauen dann sind und eine Villa, wo nur die vier Männer sind. Mhm. Und dann kommen da, glaube ich, 10 oder 15 paarungswillige, gut aussehende, wahlweise, also zu den Männern kommen 10, 15 Frauen. Frauen kommen 10, 15 Männer.
Die werden komplett getrennt.
Komplett. Und die sehen sich dann auch nicht mehr, die Paare.
Für die zwei Wochen.
Genau. Exakt. Die werden komplett aufgetrennt, kommen in unterschiedliche Häuser und dann kommen da verschiedene sexuell sehr aktive und attraktive Menschen in die jeweiligen Villen und dann geht's nur darum, ob die sich zwei Wochen lang nicht betrügen. Das ist die einzige Prämisse, die diese Serie hatte. Wie schaffen die Assis, zwei Wochen lang nicht zu bumsen?
Wie fängt die Folge an? Ich möchte wissen, was machen die den ganzen Tag? Also
das sieht so langweilig
und kacke
aus. Also erstmal
wird da viel Lambada getanzt?
Erstmal wird sehr viel geschwommen. Schwimmen ist ein riesiges Ding. Also die sind alle zwei Sekunden... Naja, auf so einer schönen hier... Karibik, ey, Karamba. Okay. So da, wo es mega schön und wässrig ist.
Du musst wirklich die Lautstärke einen Ticken runterdrehen, die Nachbarn klopfen.
Schon wieder geklopft.
Ich muss wirklich sagen, dass diese Serie bewegt mich. Ich merke gerade, da in mir ist da was.
Ja.
Also es wird sehr viel geschwommen.
Ja.
Sehr viel Gewichttraining gemacht.
War man dann auch, also dann nackt geschwommen oder mit?
Nee, doch, doch, der eine Typ schwimmt immer nackig nachts.
Ja, nachts.
Ja, wirklich, der schwimmt immer nachts
nackig. Ist gefährlich, nachts nackig zu schwimmen?
Das ist tatsächlich
nicht
so,
in einem Pool.
Das, okay, so, im Pool.
Ja.
Okay, das ist weird.
Ja, die haben halt auch so einen riesigen Pool und dann immer so, die tanzen alle ganz viel und da gibt's früher auch schon Drinks und dann macht man in der Sonne ein bisschen
Bizeps-Curls. Ich hab immer gedacht, so für dumme Leute muss es so schwer sein, den Tag zu füllen. Das ist wirklich so.
Ich glaube,
aber
das
ist es auch.
Weißt du, wo mir das aufgefallen ist? Immer im Sommer, wenn ich so hier die Assi-Crews und so weiter an der Ecke stehen sehe, denke ich mir immer so, das habe ich schon als Kind gedacht. Fällt euch echt nichts Besseres ein, als an der Ecke zu hängen? Und
du warst schon als Kind klüger als die.
Ja.
Aber das ist so ein guter Punkt. Der Tag ist lang, wenn man nicht genau weiß, was man
macht. Vor allem, du siehst die nie lesen oder so.
Das ist auch ein seltsames.
Bestimmt, Alex, man hat sie auch in der Serie sehr wenig lesen sehen. Aber kann ich nur jedem mal empfehlen, wenn er mal so ein bisschen Respekt vor der Menschheit wieder verlieren will. Weil das ist schon wirklich...
Weil es so schwer ist, den zu verlieren.
Weil es gibt nichts Angst, zu gewinnen.
Ich habe Angst, dass ich das quasi
schaue. Das müsst ihr mal überlegen,
ich Jungs. Ich habe mal unironisch Berlin Tag und Nacht geschaut. Ich habe Angst, dass ich das irgendwie...
Ey, Diggerchen, das kannst du nicht unironisch schauen. Das geht nicht.
Aber hier, ganz mal, wie ist denn dann das Ende? Also wie wird das Ende gemacht? Wie wird es technisch gemacht, das Ende?
Von der also wie endet eine Folge?
Ja.
Genau. Das kann ich... Gut, dass du fragst.
Ist am Ende immer die Auflösung,
und
ob die jetzt weg... Also
nee, das wird ja, das ist ja eine ganze Staffel.
Ich weiß, aber wie lösen so die das aus?
Sieht man dann auch so Nachtaufnahmen, wo so Leute anfangen zu kuscheln oder so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also ich kann dir sagen, dass eine Folge damit endet, dass sowohl die Männergruppe als auch die Frauengruppe jeweils so auf so einen Strand und es ist dunkel und da sind Fackeln, da kommt dann die Moderatorin. Und dann sehen die immer das, was so die letzten zwei Tage im anderen Haus passiert ist, speziell auf ihren Partner. So von wegen, oh, der hat das gemacht.
Die machen so einen lustigen Zusammenschnitt.
Der ist nicht lustig. Das ist meistens sehr deprimierend.
Ja, das machen die halt, um die zu quälen.
Genau, genau. Und dann, sobald die so sagen, ja, das war ja jetzt nicht so schlimm, so war schon okay, ich vertraue ihr, ist die Moderatorin so, naja, aber glaubst du wirklich, dass du Sandra vertrauen kannst? Genau. Ich meine, hey, also das ist so...
Die versuchen, die sich die aufzustacheln.
Exakt, so wirklich. Und hier ist noch ein Glas Sekt, werde Wütenschlampe. Ja. So, das ist wirklich immer mit dem Stock die ganze Zeit reingepiekst. Es ist furchtbar. Ich kann es jedem empfehlen. Okay. Okay. Das Interessante ist für mich wirklich, dass die nichts gewinnen können.
Nichts?
Es gibt nichts zu
gewinnen. Außer technisch Würde, gesehen haben sie einen Urlaub in, keine Ahnung, auf Bermuda oder so.
Ja, aber trotzdem, ich hätte gedacht, zu wenigsten, hey, wenn ihr es schafft, irgendwie eure Genitalien 2 Wochen nicht in jemand anderen zu stecken oder an ihn zu reiben, gibt's 5.000 € und einen neuen Flachbildschirm oder so. Aber die kriegen gar nichts.
Bitte auch nicht. Meinst du auch nicht, dass hinter den Kulissen Geld fließt?
Ja, kann schon sein.
Dass sie bezahlt werden als Darsteller oder so?
Ja, wahrscheinlich. Das wird ja für viele auch eine Karriere.
Ja.
So eine Assi-Karriere. Von wegen, danach komme ich zu Love Island, dann komme ich zu Bachelorette, danach komme ich ins Dschungelcamp.
Love Island war, wo die nackig waren.
Ich glaube, Love Island ist das, wo die alle nackt sind.
Das passt auch ganz gut, weil bei der Serie verlieren die ihren Partner, dann müssen die zu Love Island, um jemanden neuen zu finden.
Ja.
Auch da klappt das nicht mit der Liebe, deswegen sind sie dann der Bachelor oder die Bachelorette.
Und am Ende treffen sie sich mit dem ersten Partner wieder und...
Im Dschungelcamp.
Im Dschungelcamp. Und das ist wirklich nicht dumm.
Da kann man richtig... Oh mein Gott, wir haben gerade wieder ein tolles Werbekonzept.
Aber so machen Leute wirklich Karrieren.
Du musst nicht so nah an dem Mikrofon sein. Du schreist laut genug, dass die Leute dich jetzt gerade schon hören können, die den Podcast hören. Ich muss gerade kurz die Distanz
Ich
habe immer keine Angst bei Falk, weil ich weiß, die Nachbarn haben auch gerade eine Audiospur laufen. Das heißt, jedes Mal, wenn Falks Mikrofon ausfällt, wissen wir,
klopfen wir einfach kurz und fragen.
Wir haben ein Backup immer bei den Nachbarn.
Sehr gut, wir haben sehr gute Nachbarn.
Glaubst du, die sind wirklich... Glaubst du, es war wirklich so ein Klopfen?
Nein, die bauen irgendwas.
Okay, weil das war so ein kein passiv-aggressives
so Klopfen. So ein sonderbarer blauer Fleck.
Ja, Falk hat von seinem Lover einen komischen blauen Fleck abgekriegt. Ja,
direkt am Daumen, so unten am Daumen.
Ja, weil er dich da festgehalten hat, damit du nicht weggehst.
Ich tut schon weh.
Es war so, geh nicht, Falk.
Aber da hält man doch niemanden fest.
Ihr wart so, doch. Naja, es ist runtergerutscht.
Für mich, am Arm für mich ist so ein klassisches, ich will einschlafen, ich fall ins Bett, hau mich irgendwo, ärgere mich ganz kurz und dann ist es morgen.
Können wir mal kurz darüber reden, dass du immer sagst, ich habe einen Lover? Ich bin ziemlich heterosexuell.
Ja, oder eine Frau mit einem starken Griff.
Sehr gut. Ja, denn darauf stehe ich. Frauen mit einem guten Griff.
Das glaube ich schon. Dass du gerne eine Frau, dass die dich auch ein bisschen im Griff hat vielleicht.
Nee.
Doch, doch.
Nee, ich rede wirklich
doch, du bist
sehr technisch.
Du bist zu sehr außer Kontrolle. Du brauchst eine Frau.
Ich bin nicht außer Kontrolle.
Du bist total außer
aus dem Mund.
Ich bin nicht außer Kontrolle. Das ist einfach Bullshit.
Außer Rand und Band.
Du bist außer Rand und Band.
Ja. Das stimmt nicht.
Du bist ein bisschen außer Rand und Band.
Ein bisschen, ja. Ganz kleines bisschen. Und auch nur was Rauchen angeht.
Oh.
Ey, was wird denn das jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Also,
willkommen bei dieser Intervention.
Das ist schon
kommt rein, Jungs, kommt rein, bringt alle eure Zettel mit, die ihr vorbereitet habt. Und dann geht das so los, ne?
Wer hat das Banner gemalt? Sieht furchtbar hässlich aus.
Lieber Falk, in letzter Zeit sehen wir dich immer nur in der Gosse schwimmen.
In der Gosse?
Ja, es ist voller Kotze und Wasser und wir wissen nicht, wo diese Flüssigkeiten herkommen. Wir trauen uns nicht, dich da rauszuholen. Und es ist so traurig.
Okay.
Du hattest mal eine große Karriere als WoW-Spieler vor dir.
Ja.
In der Kreisliga.
Okay.
Ja.
Das ist angekommen. Vielen Dank für dein Feedback. Jetzt bin ich dran.
Nein, du würdest so Revenge machen, ne?
Nein, ich würde mir das
anhören. Wenn deine Familie da weinend ist, dann würdest du sagen, so, dann erzähle ich euch jetzt mal was. Nummer eins... Du trinkst so viel, Papa. Und Ma...
Du hast mich niemals geliebt.
Du hast mir immer, wenn wir gerade dabei waren, Raid zu machen, hast du einen Stecker gezogen. Und das hat mich meine Freunde gekostet.
Weißt du,
und
dann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen.
Wow. Das war die präziseste und knappeste Zusammenfassung von meinem Leben jemals. Oh, okay. Oh, ich bin ein bisschen schwitzig.
Aber ich glaube, dass er gerade, da dein Körper krass arbeitet, weil du angeschlagen bist, glaube ich.
Ja, das ist,
ich bin überrascht, dass du es so souverän bis jetzt gemacht hast, weil Falk ist nämlich wirklich krank und trotzdem
performt. Ja, das war sehr lustig. Immer wenn er sich, er hat von seinem Handy eingestöpselt und beim Runterbeugen zur Steckdose hat er dieses Geräusch gemacht, was sonst wirklich nur 90-jährige Männer machen. Oder Männer mit Männergrippe. Ne? Das ist genau das, was Frauen immer meinen, Männergrippe. Ich hack jetzt gar nicht auf die rum.
Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin gerne auch ein bisschen wehleidig.
Genau. Und deswegen unter anderem...
Ich bin der wehleidigste Mensch überhaupt.
Oh, das glaube ich.
Ja, aber deswegen ist es bei mir so, wenn ich krank bin, dann isoliere ich mich. Weil ich das nämlich nicht will. Ich will mich nicht, gerade wenn ich eine Freundin habe, möchte ich nicht, dass die das so mitkriegt.
Nee, ich bin nämlich dann richtig grumpy, aber Kathleen denkt immer so, ich bin grumpy auf sie, was
ja genau,
gar nicht
das
stimmt.
Ist der andere Grund. Ich habe keinen Bock auf dieses Gespräch.
Oh Gott, ich bin so, und ich weiß, ich bin gerade ein Arschloch, weil ich einfach gerade nicht lächle. Also,
oh mein Gott.
Das ist nicht die Definition eines Arschlochs.
Oh, du bist der netteste
Mann.
Wenn
man einmal nicht lächelt.
Du bist der netteste Freund aller Zeiten.
Du bist so ekelhaft nett. Ja. Es regt mich auf.
Also ich bin da nicht, ich habe die Attitude so zwischen super nett und einfach.
Hast du irgendwo so ein Etikett auf dir kleben, wo so aussteht, dass du 99% Zucker bist und dass Kinder dich nicht essen sollen?
Bringst du mal heimlich Nutten um das irgendwo rauszulassen?
Ja, wo lässt du das raus?
Das kann doch nicht sein.
Und bitte bring keine Nutten, erstmal Sexarbeiterin, bring die nicht um.
Aber bist du bei der Emma oder was?
Das ist ein Joke aus der neuen Ricky Gervais-Serie, über die wir gleich reden können.
Das ist eine gute Frage, wo gebe ich denn Gemeinheit ab? Also ich bin manchmal so piesackig, besonders wenn es um Roast-Sachen geht, das ist meistens ein Ventil.
Und wenn du einmal einen Rotwein gerochen hast, kommt dann mal
in die Augen. Ja, eben. Und das ist ganz typisch für Leute, die was in sich drin behalten. Ja. Wenn dann der Alkohol kommt, weil er die Inhibition abbaut, ne, dann kommen plötzlich diese Sachen raus.
Aber was soll ich dir...
Du bist ein wütender Trinker.
Ich bin nicht so.
Ich liebe den auch so wütender Trinker. Ist lustiger als.
Ja, ist wirklich.
Aber alles nie andere. So wirklich, dass ich irgendwie Leute komplett anfange, Leute zu beleidigen. Ich bin dann so ein bisschen mehr so.
Du bist ein bisschen sassy.
Ja.
Sassy. Ja, ich bin
ein bisschen posch. Du bist ein posch Spice, wenn du
wieder. Ja, ich bin ein sehr. Das so auf jeden Fall. Ich lasse dann Dinge noch schneller an mich ran. Das ist dann.
Ja. Er starrt gerade in die Leere.
Immer wenn man sowas mit jemandem anfängt, endet es, dass er den leeren Start und ein bisschen traurig ist.
Ich finde es immer interessant. Ich finde es immer sehr
interessant. Ne? Ja, ja. Er kommt so weiter weg.
Ja, was
soll ich sagen? Hallo, guck uns an.
In dem Moment, wo du in die Leere starrst, siehst du da so einen dunklen Ivan ganz weit von dir weg, der dich anstarrt?
Wie so eine Zukunftsversion.
Nee, einfach so jemand, der immer da ist und dich beobachtet und nach einer Lücke sucht, um rauszukommen.
Seht ihr nicht diese alte Frau in der Ecke so dort?
Das ist mir gerade so deep. Holy.
Nochmal ganz kurz.
Nee.
Ich kann es ja mir anhören.
Ja, hörst du mir voll. Ich kann es ja anhören. Wir brauchen die Klicks.
Ich verstehe das nicht ganz. Wenn ich krank bin, bin ich nie so... Ich bin dann immer so, oh, danke, dass es dich gibt.
Nee, das mag ich nicht.
Oh Dank, Gott, das ist nicht so. Essen.
Oh, der macht doch, er sieht doch aus wie ein kleiner Dackel, der bettelt gerade. Nee.
Oh Gott, Falk, mach das nicht.
Ja, wieder. Sorry, ihr seid gemeine Arschlöcher.
Ich isoliere mich, ich wickle mich ein in meine Decke, ich stehe es alleine durch. Wenn ich sterbe, sterbe ich fertig.
Also ich bin schon wirklich wehleidig und Kathleen, also auch bei den kleinen, auch leider bei den kleinen Sachen. Kathleen meinte noch nicht zu mir, Ivan, du bist wirklich, also wehleidig. Hat sich anders so gesagt, aber dann muss ich auch stimmen. Also. genau.
Dann musst du sagen, dafür kannst du keinen Mammut jagen und die Decke über den Kopf ziehen. Einfach so ein bisschen zickig werden.
Das ist eine sehr gute Reaktion.
Wow, das ist ja richtig witzig sogar.
Nicht in meine Höhle.
Du hast eine Nase, die nicht zu ist.
Eine sehr gute Beleidigung.
Aber wisst ihr, wo das eigentlich herkommt? Ne? Ich habe eine Theorie dazu. Das ist ja so ein Klischee, ne? Männer, die etwas wehleidig sind, wenn sie halt eine Grippe haben oder sowas. Ich glaube, das ist immer noch so aus dieser, und jetzt mache ich was richtig Deepes auf, aus dieser toxischen Maskulinitätsgeschichte, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen ein bisschen tougher sein, als wir eigentlich sind, nach außen hin. Und dann, das ist unser einziges Ding, was wir von der Kindheit lernen. Ne? Weil da darf man dann auch mal ein bisschen wehleidig sein, wenn man krank ist, darf man ein bisschen rumjauen, dann kommt Mama und ist man nett zu einem und dann kann man sozusagen sich diesen Ausgleich holen von so einer aufgestauten Softness, die man nicht rauslassen darf. Ne?
Das klingt gar nicht so dumm.
Das ist immer noch so ein bisschen dieses alte Rollenbild, was einen da so ein bisschen reinzwingt. Was sonst immer daraus gemacht wird, ist, Männer halten ja gar nicht so viel aus und so. Das stimmt nicht. Ich glaube, wenn du musst, dann, also ich habe es ganz oft, wenn ich richtig krank bin ich arbeiten gegangen und alles und habe irgendwie mich so durchgekämpft. Ja. Aber der Punkt ist halt einfach, es gibt manchmal die Situation, da hat man Bock, dass sich jemand um einen kümmert. Und dann nutzt man.
Das ist
man,
ja auch ganz nett.
Ja, weil man aber mal das braucht gerade. Ja. Ne? Und dann nutzt man diese Krankheit, ist so der einzige halbwegs akzeptierte Weg für diese Oldschool-Indoktrination zu sagen, mir geht's gerade nicht so gut. Ne?
Also ich kümmere mich aber auch sehr gut um Kathleen. Also eigentlich
ist ich bin da richtig schlecht, mich um jemanden zu kümmern, wenn er krank ist.
Ich war da früher immer richtig gut drin und dann habe ich es bereut bei meiner letzten Freundin, Alisa.
Du hast gegeben und sie hat nicht
Sie
hat sich gewertschätzt,
Finde ich schön, wie manchmal die Dunkelheit durch.
Nicht die letzte Freundin, die schlimme Freundin.
Die schlimme Freundin.
Mein Vietnam.
Nee, bei mir war es.
Leute, in Vietnam würden den Vergleich nicht gut finden.
Kathleen meinte so, Ivan,
mein Waterloo? Ist das okay?
Das ist okay, ist lang genug her. Niemand, den du
so findest. Kathleen meinte so, sie war krank, sie war so, Ivan, kannst du mir so einen
französischen Anruf hier?
So einen nassen Lappen auf die Stirn und ich war wie so ein Soldat, bin ich auch gestanden, hab ihr das geholt. Und sie warte.
Ich bin da eher so, ach komm, man, the fuck up, Alter.
Wirklich? Wow.
Du sagst man the fuck up? Hm. Interessant.
Und dann, wenn du krank bist?
Ich bin krank. Ja.
Ich bin ein bisschen schnuffig.
Das schneide ich raus und das wird mein Klingelton, wenn du anrufst.
Ich bin schnuffig.
Ich bin ein bisschen schnuffig.
Wo ich ein bisschen getriggert worden ist, dass ich immer, also ich bin zu faul, mir die Nase zu putzen.
Und Kathleen macht es. Du bist zu faul, dir die Nase zu putzen?
Ich
rufst sie ran und sie hält einen Taschentuch und du schneuzt
rein. Nein, ich ziehe es nämlich immer hoch und das triggert sie.
Das regt mich aber auch.
Ist doch voll unangenehm, man will die Nase frei kriegen.
Ich drehe mich immer von einer Seite zur anderen, dann wandelt das so. Dann genieße ich kurz die 10 Minuten, wo die eine Seite frei ist und dann denke ich, drehe ich
wieder. Und dann läuft die Suppe wieder schön.
Aber ich buße ja, aber es kommt nichts raus. Das ist ja das Problem.
Ja, dann musst du inhalieren.
Da sind deine Nasennebenhöhlen zu. Genau, dann musst du inhalieren.
Inhalieren?
Ja.
Wie? Also, so.
Ich liebe es, wie du manchmal Basic-Konzepte des Lebens nicht hast.
Aber wie meint ihr, also einfach, das mache ich ja die ganze Zeit.
Du musst, es gibt entweder so Inhaliergeräte, was nichts weiter ist als, eigentlich ist es nichts weiter als ein Topf mit heißem Wasser, der also dampft.
So inhaliert man eigentlich.
So, und du kannst, die einfachste Sache ist, du nimmst einfach so einen kleinen Topf, machst den voller Wasser, bis es kocht, stellst es vor dich und machst ein Handtuch über deinen Kopf rüber und über den Topf und
dann atmest, löst es sich wahrscheinlich
auch. Atmest die heiße Luft
ein. Okay, das verstehe ich.
Das ist Inhalieren. Da gibt es manchmal noch so Kräutersachen, die man reinmacht.
Ich habe da Kamillentee reingemacht.
Das Kamillentee ist Klassik.
Genau, das habe ich oft.
Also dann kennst du ja das Konzept.
Ich habe es einfach nur falsch verstanden, tut mir leid.
Mache
ich eher selten. Also das
ich weiß, dann, sollte man aber eigentlich machen. Ja. Hilft wirklich. Ich bin auch zu faul.
Es ist auch gut fürs Gesicht tatsächlich, weil sich dort die Poren auch öffnen, also nicht nur für die Nase.
Hast du sehr große Poren?
Ja. Ich habe sehr große Poren.
Riesige Poren.
Ich habe riesige Poren.
Oh Gott.
Ich weiß nie genau, was das bedeutet, wenn jemand sagt, ich habe riesige Poren. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es kommt drauf an, wo. Also ich glaube, einige Poren sind kleiner.
Ja.
Also zum Beispiel, ich glaube, hier sind die Poren sehr sensibel sozusagen, weil ich glaube, hier ist auch sehr schnell rot werden.
Wir reden gerade alle über Sachen, die wir nicht verstehen.
Also quasi,
ich weiß nicht mal genau.
An unsere Zuhörer zu Hause, wenn ihr wisst, was Poren sind, sag mal Bescheid.
Also, ich weiß nicht genau, was Poren sind.
Also quasi, wenn die sich die Haut öffnen, dann sind ja quasi auch so Talgdrüsen drin und so, oder wir schwitzen ja sozusagen. Überall sind so kleine Schweißporen, also so kleine Schweißausgänge. Ich glaube, das sind die Poren sozusagen. Und manchmal verstauen sie sich und dann entsteht ein Pickel.
Ganz viel Ekel
drin. Genau. Und es ist gut, dass die Poren sich manchmal öffnen und das alles mal raus ist und man das die wieder mit kaltem Wasser quasi ein bisschen.
Das ist das, was sie in der Sauna machen.
Genau.
Ja? Na, du schwitzt doch aus, ne? Und du schwitzt so extrem, dass alle Poren so freigelegt sind, und dann springst du nochmal in kaltes Wasser, das ist nochmal gut für dein Kardiosystem.
Ich dachte halt eher, das wäre so eine Kreislaufsache.
Ich muss eigentlich mal wieder in eine Sauna
gehen. Ich glaube, es ist auch eine Kreislauf.
Ich ewig nicht mehr saunieren.
Wollen wir mal zu dritt in die Sauna gehen?
Ich weiß nicht, ob wir unsere Sexualität alle so herausfordern.
Das wäre richtig witzig.
Ich glaube, das könnte die Gruppendynamik nachhaltig verändern.
Na gut, dann halt nicht. Mit Handtuch.
Nee, wenn Handtuch, also nee, doch, mit Handtuch, aber nackig. Also, da geht jetzt keiner mit so Badeschlüppi rein.
Nee, nein. Das kann das auch nicht. Wegen dem Polyester, was da drin
ist. Es gibt durchaus...
Dann kommt ein älterer deutscher Mann und reißt dir die Hose runter.
Mit dem Mund.
Ja. Ja, da muss ich ja irgendwie festhalten, während er das macht, natürlich.
Ja. Ich bin eigentlich immer gerne in die Sauna gegangen.
Nee, ist auch gut.
Und irgendwie...
Jetzt würde die Sauna wahrscheinlich nicht gut tun. Man sollte nicht krank in die Sauna.
Nein, nee. Das wirkt dann, glaube ich, ziemlich um. Nee. Danach liegst du dann erstmal flach, aber das ist ja nicht verkehrt.
Ja, so, aber es gibt ja auch... Also in der letzten Sauna, wo ich drin war, da bin ich auch so mitgenommen worden praktisch. Da gab es halt...
Wie wird man mitgenommen in die Sauna?
Ja, von meiner damaligen Freundin.
Achso, ich verstehe.
Weil ich kein Säunergänger bin. Hä?
Nichts.
Nein.
Säunergänger.
Das ist die am Tempodrom. Direkt
ich weiß nicht, wo deine Freundin
wohnt. Ich weiß,
nee, das ist die. Was? Das Liquidrom.
Ja.
Das Liquidrom.
Da habe ich
das ist
so
eine ganz große, das ist ganz geil. Das ist eine große Sonnenschaft. Eine Sache war ein bisschen disturbing. Die haben da so eine Salzwassergrotte, nennen die das, weil das so dunkel ist.
Da muss man und sein eigenes Salz mitbringen.
Nee. Und erstmal, das hat dann lief da weirde türkische Rapmusik drin. Also, das war ja, das ist total scheiße. Also,
deswegen darf das Personal auch nicht mehr entscheiden,
wenn ich exakt. Und dann war es aber so, das ist halt so ein dunkler, nur so mit so leichten Leuchten und so weiter und beleuchtete Grotte wirklich. Also gemacht wie so eine Grotte. Ne? Und es ist ein größeres Schwimmbecken im Prinzip. Es ist kreisrund und da sind so lauter so Poolnudeln drin, weil zusammen mit dem Salzgehalt, da kann man da halt so treiben wie im Schwarzen Meer. Mhm. Also das ist so das Ding. So, ne? Und dann kannst du halt die Poolnudeln noch unter deinen Kopf legen, damit du irgendwie ein bisschen angenehmere Position hast oder so.
Das klingt so nice.
Und was du dann auch machen kannst, ist halt, wenn du einen Partner oder Partnerin dabei hast, kann die dich halt so ein bisschen drehen und so. Ne?
Das klingt
halt so
großartig.
Als wärst du ein sehr behinderter Delfin.
Ja, genau. Exakt das. Hier ist das Problem. Da waren eigentlich nur Pärchen drin, die alle am Knutschen waren.
Natürlich.
Und irgendwann dachtest du so, ich will gar nicht wissen, wie viel Sperma hier eigentlich in diesem Wasser drin
ist. Oh, hast du schon 100 Mal erzählt, die Story aus der Spreewaldtherme.
Dass es so verklebt war?
Wenn die das Sieb...
Gott, hast du das schon mal erzählt?
Ich erzähl's nochmal.
Wenn die das Sieb im Whirlpool gewechselt haben, und mein Kumpel erzählt, wie er gearbeitet hat, das sah aus, als würde man so zwei Pizzastücke auseinanderziehen.
Oh Gott.
So hat das
gerade Würgereiz. Oh nein.
Also da nur gefickt. Nein. Nur. So das Siebe verkleben. So viel wird gefickt in so Thermen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht...
Also das glaube ich beim Liquidrom
schuldig
nicht.
Schuldig im Sinne der Abklärung.
Weil es nicht so geschützt ist, da laufen die ganze Zeit Leute durch und so, du kannst da nicht wirklich... Obwohl du könntest vielleicht unauffällig schon...
Irgendwie geht es schon.
Ja.
Das geht immer. Das geht immer.
Ja.
So, also ich meine, offensichtlich geht es immer.
Ja, ja.
Ist ein bisschen eklig, ne?
Ja, das ist ein bisschen sehr eklig, widerlich gerade. Ja.
Oh. Apropos eklig, Ricky Gervais.
Aber okay, wir können ja mal durch das Thema jetzt mal anfangen. Jonas, ich wollte da gerne drüber reden.
Ich habe die Serie Afterlife gesehen von ihm auf Netflix, alle 6 Teile.
Von wem nochmal?
Ricky Gervais.
Für die es nicht wissen, ein Comedian, ein Produzent aus Großbritannien, der auch Sachen wie The Office oder Derek oder halt viele Formate kreiert hat eigentlich, ne?
Okay, ich mach's nochmal richtig ganz kurz. Spaß.
Ein bisschen sassy.
Nein, seine Karriere hat angefangen mit The Office, das stimmt. Und dann...
vorher Radio, glaube ich, oder?
Genau, Radio.
Radio lief parallel dazu dann auch. Aber das Format The Office haben tatsächlich gepitcht an den BBC, während er noch beim Radio war. Und eigentlich hat er 10 Jahre lang in einem Büro gearbeitet, da kommt die ganze... Er hat wirklich darüber geschrieben, was er kennt, im Endeffekt.
Ja.
Und dann hat er Extras gemacht.
Oh, Extras.
Super Serie. Dann da geht's darum, dass er Statist ist beim Film und der ist ein Extra, nennt man das auf Dings, auf Englisch. Ja. Und in jeder Folge ist er bei einem anderen Filmset mit einem anderen Promi, da haben auch so Jean-Luc Picard mitgespielt und weiß nicht was.
Also
wie heißt der nochmal richtig? Patrick Stewart. Aber auch so, also richtig so nochmal noch krasse so Filmschauspieler, das Samuel L. Jackson macht bei einem mit und so. In jeder Folge und Johnny Depp. Nee, der ist dann bei der nächsten Serie dabei gewesen. Und das ganze Ding ist halt, dass er immer versucht, sich da irgendwie, er versucht immer wenigstens eine Line zu kriegen, damit er mehr Zahl kriegt. So, der will eigentlich Filmschauspieler werden.
Ja.
Und erlebt aber die absurdesten Situationen halt hinter den Kulissen die ganze Zeit. Ne? Weil er hat eine super schwache Position da inne als Extra und gleichzeitig, es gibt so eine Folge, die ist richtig geil, da ist Ben Stiller Regisseur. Auch als Ben Stiller. Ja. Und er dreht einen Film über den Jugoslawienkrieg. Über die Geschichte von so einem Typen, den er auch die ganze Zeit dabei hat, der irgendwie so in einem Dorf war, was massakriert wurde. Und so, es ist super ernst. Das ist keine Komödie.
Ja.
Ne? Und du merkst halt die ganze Zeit, wie Ben Stiller versucht daraus irgendwie so ein Hollywood-Film zu machen. Ja. Und es gibt so eine geile Szene, weil Ricky irgendwann sich nicht, er kann sich immer nicht zurückhalten. Irgendwann sagt er halt immer was, wenn irgendwas passiert. Ne? Und dieser Typ, der dabei ist, dessen Lebensgeschichte das ist, der ist dann auch immer so, ja, but that didn't happen und so, ne? Und dann irgendwann sagt er halt mal was, ne? Und schreitet so ein. Und Ben Stiller und er haben so ein kurzes Face-Off-Ding, wo er halt etwa so am Ende zu Ben Stiller sagt, well, okay then, you nerd, oder sowas, ne? Und Ben Stiller so, I'm a nerd? I'm a nerd. I've kissed Cameron Diaz. I've kissed irgendwie, wie heißt die von Friends? Jennifer Aniston, und ja, so weiter. Und so, yeah, in movies. So what? Still counts. Und die so weg. Es sind so viele geile Szenen drin.
Sehr gut.
Was kam nach Extras?
Nach Extras kam...
Dazu, also noch vielleicht den Podcast mit Stephen Merchant und Carl Pilkington.
Ja, das lief halt die ganze Zeit parallel. Das, ne? Das war die Radioshow und war dann ein Podcast.
Wie hieß die Show nochmal?
XFM.
Erst XFM, ja. Und dann waren sie auf BBC.
Genau. Okay.
Das ging super lang.
Dann hieß es die Ricky Gervais Show.
Genau, sozusagen. Es hieß eigentlich immer die Ricky Gervais, okay, Show. Was kam als nächstes? Dann kam, glaube ich, schon...
Dann hat er mit Stand-Up angefangen.
Stand-Up hat er schon öfter dazwischen gemacht, aber er ist nie so... Also das, dass er so groß aufgetreten ist, kam erst nach dem ganzen Erfolg.
Okay. Ja.
Aber der hat als junger Mann auch schon Stand-Up gemacht. Und der war auch mal kurz Popstar. Der hatte einen Pop-Hit draußen.
Wirklich?
Als er ganz jung war, ja. Ist erstaunlich, er sieht ganz anders aus. Als ein junger Mann war, sah er relativ gut aus.
So ein sonderbarer Charakter.
Ja. Der Typ ist eigentlich ganz cool. Er hat sich sehr viel selber auch darüber lustig gemacht.
Ja.
Es gibt ja jetzt auch auf Netflix nochmal diesen einen Film, wo er den Office-Charakter, diesen Stromberg-Typen, nochmal spielt. Und der ist jetzt auf Tour und versucht es als Musiker.
Genau, auch
weil er nochmal seinen großen Traum erfüllt. Ja, und er hat sein ganzes Erspartes dafür aufgegeben, irgendwie eine Band zu engagieren aus professionellen Musikern, die ihn begleiten und so. Ja. Und keiner findet ihn cool. Ja. Keiner will mit ihm rumhängen.
Niemand findet ihn cool. Es
gibt
so
keine Groupies. Bei seinen Gigs tauchen 3 Personen auf, die alle gelangweilt zugucken und so. Ja. Und das ist halt ganz geil. Und, okay, Extras lief dann, Derek hat er gemacht, hast du ja schon gesagt.
Dann kommt Office.
Hä? Office war das Erste.
Ja. Das war das Erste.
Das ist das, wo er bekannt geworden ist. Und das wurde ja auch 1000 Mal verkauft.
Also,
ja,
das ist verkauft. Stromberg hat es einfach nur gemacht und musste richtig blättern.
Mhm. Ja, aber alle anderen haben das lizenziert. Ja, genau. Also das amerikanische
The Office. Am Ende lief dann immer noch im Abspieler basierend auf von Ricky Gervais.
Genau. Musste dann gespielt. Ja, aber das haben
sie am Anfang. Plus Strafe zahlen musste das.
Ja, natürlich mussten die das angeben.
Ja. Das war super. Aber das hat man einfach nicht gemacht.
Fucking Unverschämtheit, die ich gesehen habe. So
deutsches Fernsehen. So einfach nur unverschämt.
Ja, aber wirklich das einfach so zu klauen und zu denken, dass man damit davon kommt.
Ja, absolute Frechheit, sehe ich auch so.
Aber auf der anderen Seite, Ricky Gervais, sehr gut, Leute zu verklagen.
Ricky Gervais hat mich nicht verklagt.
Ich weiß.
Ist einfach nur voll absurd.
Nicht mal annähernd. Also.
Es war einfach nur der Fotograf vermutlich. Ne?
Nicht mal der Fotograf. Also fünf Steps removed davon. Also,
ja, okay.
Das hat wirklich nichts mehr, weder mit dem Typen zu tun, der das Bild von Ricky Gervais gemacht hat, noch
da
mit Ricky Gervais
selber.
Ja, das ist eine Internetagentur, die nichts anderes macht. Ja. Nicht mal die, die sind anders.
Nicht mal die.
Das hat mir wirklich leid getan. So, das muss so fucking Stress gewesen sein.
Es ist so gut, dass du solche Sachen immer wieder hochbringst, weil ab jetzt werde ich definitiv irgendwas finden, um dich in die Rippen zu stecken.
Echt? Das war eigentlich gar nicht böse. Ich dachte, es gab inzwischen Draht zu schmecken.
Das ist unsensibel. Das ist wirklich unsensibel.
Ich glaube, Ivan hat das nur aus ärgerlicher Liebe gemacht.
Aus was? Aus Ärgerliebe?
Ehrlicher Liebe.
Ärgerlicher Liebe.
Meine Energie fällt ab. Schnell weiter.
Ich möchte gerne über dein Alkoholproblem reden.
Okay, nicht hier. Das war unsensibel. aber wie bist du auf Ricky Gervais gekommen? Wegen der Serie? Weil die dir gut gefallen hat?
Nee, ich bin übers Radio dahin gekommen.
Ich meine jetzt gerade. Achso,
die Serie, die jetzt rauskommt, die ist halt Afterlife, da geht es darum, dass er spielt so einen Reporter in einer Lokalzeitung und seine Frau ist tot.
Irgendwie sind die Charaktere auf eine sonderbare Weise immer sehr ähnlich, die er hat.
Nee, das stimmt. Nee.
Kommt mir das nur gerade so vor?
Nee, er ist also ein ganz anderer Typ, ein ganz anderer Charakter. Da ist er halt mehr so ein, ist so ein bisschen bärbeißig, sarkastischer Typ, der sich eher lustig macht über Leute. Und während bei Office ist er eher der Idiot.
Ja.
So. Und da ist er nicht, da geht es halt um einen Typen, der krass trauert darum, der auch irgendwie die ganze Zeit immer mit so Suizidgedanken durch die Gegend
läuft. Oh, das ist ja auch relativ ernst.
Es ist auch
schon eine Komödie.
Es ist schon eine Komödie, ja. Und da sind auch super viele weirde Charaktere. Und er arbeitet halt auch in so einer Redaktion, die so ein bisschen ist wie so ein Office, aber er ist halt nicht der Chef da.
Ja.
Aber es ist alles ein bisschen ganz gut. Es ist ein bisschen, was bei Ricky Gervais immer interessant ist, wie viel so rührselige Sachen er damit drin hat. Also er mischt es sehr. Es ist so eine Tragikomödie irgendwo auch. Aber es gibt eine Sache, und die kann ich leider nicht spoilen, in der Serie, wo ich gedacht habe, holy shit, dass sie das gemacht haben, wundert mich krass. Okay. Weil er macht dann eine Sache, die ist so moralisch fragwürdig.
Der Charakter?
Ja. Er meint eigentlich zwei, aber die eine ist nicht so schlimm, die kann man noch verkraften. Ja. Die andere ist wirklich so, oh shit, da kommt jemand gerade richtig zu Schaden. So.
Okay.
Also.
Das ist ein interessanter Call. So ein bisschen die Likeability des Hauptcharakters
total,
völlig zerstört.
Total rausgefordert.
Finde ich immer sehr interessant.
Weil es, und der kriegt auch die Quittung dafür. Also ein anderer Charakter callt ihn halt darauf aus und das ist halt eine richtig böse Szene.
Ja, interessant.
Wo er dann auch so fast weint an der Stelle, weil er das gemacht hat.
Krass.
Also,
oh wow, das ist jetzt
wirklich sehr.
Ja, aber trotzdem, also die kriegen das ganz gut hin.
Ja.
Und was das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass Ricky Gervais für mich gefühlt über die Jahre ein großes Ego bekommen hat. Und
das kann ich mir vorstellen.
Weil der war mal ein großes Vorbild für mich. Als ich angefangen habe, einfach so, wenn es um Serien ging, wenn es ums Schreiben ging, weil der schreibt ja alles selber. Er führt Regie bei den Sachen. Er hat ja auch zwei Filme, glaube ich, mittlerweile draußen.
Ja.
Wo er, und auch bei diesen Extra-Filmen, die sie immer zu den Serien dann nachgeschoben haben, diese Special-Filme, hat er ja auch Regie gemacht, zusammen mit Stephen Merchant meistens.
Genau, das muss man auch sagen. Das ist quasi sein.
Ich muss auch sagen, als er mit Stephen Merchant zusammengearbeitet hat, war er ein Ticken besser, als er jetzt ist.
Ja.
Ich glaube, es fehlt ihm so ein bisschen. Also ich glaube,
das macht Steve Merchant jetzt. Ich habe ihn in X-Men gesehen. Das war
bei dem Old Man Logan Film war er.
Wenn auch nicht. Ich glaube hier, also das hat sich ausgelutscht quasi. Also die haben ja wirklich alles zusammen gemacht.
Beides
also.
Ihr Ding. Ne,
Stephen Merchant, Freund, ich kenne mich da ja.
Stephen Merchant war immer am Anfang so ein bisschen Sidekick von Ricky Gervais.
Genau.
Bei der Serie, weil der war ist auch jünger als er. Der ist so 10 Jahre jünger oder so. Okay. Und als sie das zusammen gemacht haben, war Stephen Merchant relativ frisch von der Uni und Ricky Gervais war halt so um die 30 und hat halt schon Dinge getan. Genau. Und die ersten Projekte haben die halt immer zusammen gemacht und ich glaube, es hat Ricky Gervais sehr gut getan, weil Steve Merchant auch so ein ultra sarkastischer Typ ist, dass er halt immer jemanden hatte, der ihn auch so ein bisschen wieder auf den Boden zurückgeholt hat.
Ja.
Das ist bei Russell Brand übrigens so ähnlich gewesen. Er hatte immer einen besten Kumpel, Matt, der auch in seinen ganzen Radioshows am Anfang dabei war und auch mit ihm zusammen geschrieben hat.
Mhm.
Und ich glaube, das hat ihm, als er Stand-Up gemacht hat, auch immer geholfen, weil Matt hat ihn konstant verarscht. So. Und es war immer, da kam eine Menge geile Bits auch raus. Weil, Russell Brand ist super witzig auch sonst, wenn er will, aber ich glaube vielen Leuten hilft es schon, so diesen perfekten Writing-Partner zu haben. Da habe ich auch echt damals viel drüber nachgedacht, wie kommt das, also wie bei vielen Leuten das eigentlich stimmt, wenn du hinter den Kulissen guckst. Ne? Bei Stand-Up ist es ja oft so, dass die meisten Leute eher so alles alleine machen, aber selbst da haben die auch oft so Comedians um sich herum.
Ich glaube Kevin Hart, der meinte so, ich chill sehr viel mit meinen besten Freundinnen, wir spielen Videospiele und reden einfach nur. Und
ja, aber Kevin Hart Sachen, ich sag's jetzt mal, wie es ist.
Es geht quasi nicht darum, es geht nicht darum, wie gut sie sind, sondern dass es oft Leute sich auch mit ihren besten Freunden umgeben, quasi.
Damit aber ich meinte ja gerade, es ist eine gute Safeguard und bei ihm finde ich es halt nicht. Also ich habe nichts gegen ihn.
Ich auch nicht. Ich finde es einfach egal.
Ich finde, es ist kontinuierlich bergab gegangen, seitdem er immer reicher und berühmter geworden ist.
Ja, natürlich. Worüber willst du noch reden? Was willst du mir erzählen?
Er ist ein guter Comedy-Darsteller und so weiter. Ja, aber das ist halt das Problem, weil er keine anderen Themen hat.
Er lebt ja auch kein normales Leben.
Ja.
So, womit sollen wir beide jetzt connecten?
Ja, gut, aber wenn du
schon mit Kindern.
Wenn du dir Russell Brand anguckst, der auch sehr berühmt ist und auch, der redet dann über, weiß ich nicht, politische Sachen und so.
Hochgebildet.
Kevin Hart ist ein Autodidakt. Ist ein reiner Autodidakt.
Ja, aber
der hat so ziemlich jede Schule abgebrochen, auf der er jemals war. Jetzt ist er wieder auf der Uni.
Ja, aber der ist trotzdem ein hochgebildeter Mann.
Ja, aber Ricky Gervais auch.
Ja, aber Kevin Hart gar nicht.
Ja, dann.
Also wirklich gar nicht. Und das kriegst du halt einfach mit.
Ja, aber Kevin Hart ist nicht dumm. Also
habe ich auch nicht gesagt.
Kevin Hart
aber er ist nicht gut gebildet, glaube ich.
Nee, ja, ist so amerikanisch gebildet.
Ja, vielleicht heißt das nicht so gut gebildet.
Philadelphia gebildet.
Ja, aber du wisst ja wahrscheinlich, was ich meine.
Er kann keinen Street-Shit mehr machen, weil er nicht mehr, er kann auf diesem Level nicht mehr agieren. Er war ein guter Everyman.
Genau.
Und der ist er jetzt nicht mehr.
Exakt. Und jetzt versucht er es immer mit seinen Kindern. Ah, oh, mein Sohn.
Und
genau, aber wo ich mir denke... Ja, ist alles sehr bemüht. Sehr bemüht.
Ach, weiß nicht. Am Ende des Tages geht es ihm ja gut. Also ich weiß nicht, wir müssen jetzt keine...
Ist verarschen?
Der Typ ist ausgesorgt.
Er säuft in Kohle.
Aber darum geht es doch gar nicht.
Also
es ging nicht darum, seine Karriere zu bewerten, sondern oder auch zu sagen, dass ich will ihn auch nicht abwerten als Künstler.
Ja, es ging halt hier um Writing-Partner. Ja. Genau. Das war das eigene.
Es ging um sein Writing. Und sein Writing hat halt krass dadurch verloren, dass er nicht mehr in diesem Street-Grind drin ist.
Also als ich quasi mit dem Abi fertig war, oder das letzte Semester, habe ich halt sehr viel seine ersten zwei Specials geschaut, Laugh at My Pain und dann mit Grown Little the Man und die waren für mich großartig, die habe ich wöchentlich geschaut, aber dann ging es wirklich bergab, ja.
Let ja, das explain. Ist genau der Punkt, er ist dann berühmt geworden.
Let Me Explain war dann scheiße und dann jetzt der neue, die nächsten zwei waren dann auch weird. Also.
Ich habe nur das eine gesehen mit den, und vielleicht können wir da den Bogen zu Ricky Gervais wieder schlagen, ja. Weil ich hab,
du hast das letzte wahrscheinlich gesehen, genau. Was er gemacht
und ich,
hat.
Im Gegensatz zu euch beiden habe ich gar keine Verbindung zu Ricky Gervais. Ich habe nie was von ihm konsumiert, weil ich ihn grundunsympathisch finde. Mhm. Also ich sehe den und ich bin wieder.
Manchmal hat man solche Personen, ja, ja.
Ich kann, ist für mich sehr schwer, da
reinzukommen. Ja, nichts gemacht, aber man hat einfach keine Verbindung zu denen, ja.
Ja, aber ich würde einfach mal sagen, guck dir mal diese,
diese neue Serie an?
Die kannst du dir angucken, ja, sicherlich. Aber Extras, noch viel besser. Weil da ist er auch noch auf dem Level, da war er nicht dieser berühmte Ricky Gervais, da kannte ihn in Amerika, okay, da kannten die ihn langsam durch The Office, aber er war nie nicht dieser Promi.
Hast du auch vielleicht die Golden Globe Roast gesehen von ihm?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, aber selbst da kommt er nicht mehr so. Also wenn du schon auf dem Trip bist, dass du ihn nicht so sympathisch findest, wird dir das nicht helfen.
Ah, okay, weil ich dachte,
das war natürlich dann bei mir auch immer ein Problem, wenn du seinen Stand-Up guckst, weil sein Stand-Up ist ja auch ein Charakter, der so überselbstbewusst und so super sassy ist. Mhm. Und ganz kurz vorhin, ich habe es gehasst. Ich fand es nicht mittel. Donner, ich habe das 6 Minuten geguckt und mir gedacht, ey, das ist Dreck. Hier sitzt kein Punch. Kein Lacher bekommen. Ich fand's richtig kacke.
Ich
wünschte, ich hätte mal was so alte Sachen.
Ich habe Extras da auf DVD. Ich habe auch Ricky Gervais erste Specials da auf DVD. Ich kann dir das, wenn du DVD-Player, also DVD-Laufwerk hast, kannst du das mitgeben.
Das
ist wirklich anders. Also, weil was mich bei ihm auch nervt ist, und das, wenn ich mit ihm reden würde, würde ich auch gerne mal mit ihm reden, dass ich einfach sage, pass mal auf. Dieser Charakter, den du hast, der hat damals funktioniert, weil du ein Underdog warst. Aber jetzt bist du ein Multimillionär, ausgezeichneter, mehrfach ausgezeichneter mit allen möglichen Preisen, von britischen Preisen bis amerikanischen Preisen hin. Autor, Regisseur und auch, ich glaube sogar, ich weiß nicht, Stand-Up hat er, glaube ich, keinen Preis gekriegt, aber für die anderen Sachen.
Talking Funny war er gewesen.
Genau, und...
dass der bei Talking Funny war, Alter.
Nee, ist es nicht.
Ist es nicht.
Weil er ein fantastischer Drehbuchautor für
witzige Sachen war. Ja, aber er war der offensichtliche Dulli der Runde. Du hast richtig gemerkt, wie so alle so da saßen und denken, dude, you're not a comic.
Nee, das glaube ich nicht.
Das glaube ich schon.
Das, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht.
Interessant,
das war komplett mein Eindruck. Er hatte quasi auch die Funktion eines, war schon Hosts oder quasi Interviewführenden.
Er war der Einzige, der halt wirklich nicht so ein klarer Stand-Up-Comic war. Das hat sich ein bisschen komisch angefühlt.
Ah, okay, weiß ich nicht.
Das ist aber, glaube ich, deine Wahrnehmung dann
wirklich gewesen. Wahrscheinlich
weil ich kannte ihn da schon. Der hatte schon zwei Specials draußen.
Ja, du hast wahrscheinlich recht, das wird meine Wahrnehmung sein, weil ich ja eh nicht sympathisch finde. Das würde mich helfen.
Was übrigens interessant ist, in der neuen Serie gibt es eine Szene, da sind die im Stand-Up-Club als Firmenausflug. Und er sitzt in der ersten Reihe und sein...
natürlich sitzt in der ersten Reihe.
Und der Stand-Up-Comedian ist aber auch richtig geil, der spielt das auch geil, der das macht, das ist, glaube ich, kein Stand-Up-Comedian, das ist ein Schauspieler.
Ist wahrscheinlich ein Stand-Up-Comedian. Wir kennen den nur nicht.
Ja, es kann sein, aber ich kenne sehr viele britische Stand-Up-Comedians und den habe ich noch nie gesehen. Okay. Und der soll aber auch, der kommt auch nicht cool rüber. Das ist halt der Punkt. Ja. Das ist halt, und die Sache ist halt einfach, der erzählt halt so ein paar, du hörst eigentlich kein bisschen von seinem Set, du hörst nur das Ende, wie sie in die Szene reingehen, wo er dann irgendwie meint, so, and that's up with sports socks oder so. Also er spielt halt einen Hack. Ne? Und das ist gut, dann ist der nächste Szene. Joke, ist halt, dass er einen Suizid-Joke macht über seinen Kumpel. Und das ist auch so ein richtig dummer Joke, so nach dem Motto so, ja, mein Kumpel hat neulich Suizid begangen, er hat einfach alles genommen, was er bei sich im Medizinschrank hatte. Sagt also Leute, dass er ist an einem Tampon erstickt. Also ein richtig dummer Pullback-Reveal-Joke.
Ja.
Und alle lachen, aber Ricky Gervais halt nicht, weil er diesen Charakter spielt, der gerade mitten in seiner Depression ist und über Suizid nachdenkt die ganze Zeit. Ja. Und dann gibt es halt diesen klassischen Crowdwork-Moment, wo der Comedian halt dann so meint so, hey, this guy didn't like it, so what's up with you guy? Irgendwie sowas, ne?
Und er meint halt dann so, oh Gott.
Und er zwingt ihn halt zu reden. Also er ist dann so, what's your name? Und er will halt nicht reden. Und er so, no, no, you're in the first row, what's your name? Und so. Und wir kennen das ja alle. Wir machen ja alle Shows, wir wissen ja alles, wie das ist mit Crowdwork. Aber es ist halt auch so geil, weil er erzählt dann halt so, ja, my wife died almost a year ago and it destroyed me und sowas. Ne? Und alle
werden halt Schlimmste, was jemand sagen kann.
Still, ne? Aber der Typ ist halt auch so ein Spast, weil er halt damit nicht umgeht. Er ist einfach nur still und ist dann so, well, what's up with umbrellas, guys? Und so weiter. Und ich dachte so,
schnell ins Bild zurück.
Komm mal zu mir, ich gebe dem Crowdwork nachher.
Das ist so unangenehm. Ich liebe das, wenn man mit Crowdwork so hart failt.
Ja, aber er ist halt auch wirklich so richtig anfängermäßig gefailt.
Das Schlimme ist, wenn man mit Act Out failt.
Das ist... Das
geht. Ich glaube, Crowdwork ist schlimmer, weil du...
Das ist so eine Person.
Das ist surreal. Ja.
Das ist das Publikum involviert. Ja. Weißt du? Ja. Wenn die dir dabei zugucken, dass du deinen Act durchziehst, egal wie der aussieht, der läuft halt nicht. Okay, das kann unangenehm sein.
Crowdwork im Comedy-Jargon, auch wenn es klar ist, mit dem Publikum reden. Vielleicht sind Leute gerade verwirrt.
Ja, genau. Mit dem Publikum arbeiten.
Genau.
Vielleicht auch so ein bisschen improvisieren mit dem
Publikum. Ja. Genau.
Ja? Und das ist halt fantastisch. Das ist halt, also das ist halt wirklich,
ich hab wirklich Bock
auf die Serie. Hier ist die Sache, die mich an der Serie einerseits gut finde und andererseits nervt die mich krass. Ricky Gervais baut halt an verschiedenen Stellen Gespräche ein, die nur dazu da sind, bestimmte Standpunkte abzuarbeiten, die er hat. Einmal hat er eine Kollegin, die so eine super dusselige Christin ist und ständig ihn fragt, warum er Atheist ist, und dann hat er so Diskussionen mit der, und das sind halt so seine Twitter-Hate-Punkte, die er da abarbeitet. Und weil er auch oftmals der große Atheist dann irgendwie bei irgendwelchen Talkshows war. Ja, und so. Und er arbeitet diese Punkte ab mit der. Und das sind auch Sachen, die ich vorher schon gehört habe, das ist sehr oberflächlich.
Ja.
Und dann das andere ist das mit dem Comedy-Ding. Da hat er danach gleich ein Gespräch mit seinem Kumpel, der ihn da halt mit ihm da hingefahren ist. Und der meinte halt dann einfach so zu ihm, also du gehst in so Medias Res und sehst so ein leichtes Streitgespräch rein zwischen den beiden, wo er dann meint so, musstest du diesen Abend jetzt wieder ruinieren für alle? So, ne? Und dann meinte er so, ja, aber der Typ hat mich gefragt und so. Und dann meinte er so, ja, es ging aber nicht um dich. Die Leute da hatten eine gute Zeit bis zu dem Punkt hin, wo du deinen Mund aufgemacht hast. Und das haben genau dieses Gespräch, wo er aber irgendwo auch recht hat, wo es halt, er meinte so, der Typ hat nicht gefragt, hey, wessen Frau ist tot? Jetzt mache ich einen Joke nur für dich über den Toten. Mhm. Sondern es ging halt darum, dass er hat halt einfach einen dummen Joke gemacht und hat er zufälligerweise dich erwischt danach so. Und du hast halt den ganzen Abend um dich herum gedreht und hast halt für alle die Stimmung ruiniert. Und das wohlwissend, so im Endeffekt. Und da hat er halt versucht, diesen Punkt, glaube ich, so nach Hause zu bringen, nach dem Motto, so die Leute, die sich über Comedy aufregen, die halt so ein großes Politikum über alle Comedy-Sets machen und so weiter. Was halt, glaube ich, seine Argumentation war, da ist so, du machst das dazu, du drehst diese Sachen auf dich, ne? Und bringst dich dann ein mit deinem Blog oder was auch immer und hackst darauf rum und machst daraus
keine,
Politikum.
Keine Conclusion, die ich daraus gezogen hätte, aber das kann man, glaube ich, machen.
Ja.
Nee, das siehst du dann in der Szene. Ich habe es jetzt auch nur minimal wiedergegeben. Es geht halt um dieses Streitgespräch darum, dass wenn eine Person im Comedy-Club sitzt und jeden Joke, der ihr nicht passt, dann halt zu einem riesen Politikum macht.
Ja, und dass man immer so sehr nach außen tragen möchte.
Genau.
Weil das ist ja die andere Sache.
Anstatt einfach auch mal zu sehen, dass der Typ auf der Bühne einfach nur versucht, die Leute da zum Lachen zu bringen.
Exakt.
Und dass es auch ein Joke war und es nicht wirklich darum ging. Er sagt es an einer Stelle auch wörtlich so, sein Freund ist nicht wirklich da an einem Tampon erstickt. Es ist nur ein fucking Joke gewesen. Kein guter vielleicht, aber es ist halt ein fucking Joke.
So. Wir hatten gestern genau das gleiche mit Carus, als er die Nummer machte von wegen... wo er sagt, er hat kein...
Der berühmte Carus Kalanta.
Einziger Gast.
Unser einziger Gast, Carus Kalanta, hat gestern so ein Bit von sich auf der Bühne gespielt, wo er seine
Rübe... Wo?
Im Süß war gestern.
Wo?
Bei Stereo Comedy.
Okay, bei Stereo Comedy. Was heißt, er war euer einziger Gast?
Hä?
Du hast gerade gesagt, er war
unser
einziger
Gast. Nein, hier im Podcast.
Ach so.
Unser einziger Gast. Es war nämlich so schlecht Besuch gestern. Und er hat den einen Gag gemacht, so von wegen, als er keinen Hoch bekommen hat, und dann haben wir beide ihr die Schuld gegeben.
Yeah.
Und das hat die Likeability, hab ich selten erlebt, so zerstört, dass er danach gesagt hat, das war ein Joke, okay? Also nicht, dass mit dem Hochbekommen, ich habe keinen Hochbekommen, das danach ist nicht
witzig.
Aber das hat er immer
im Set. Das hat er immer im Set. Also ich und Falk, für diejenigen, haben am jeden Montag einen Open Mic.
Ich habe das nicht immer gesehen. Ich habe das manchmal
ich nur so oft gesehen.
Ich habe es
auch, wenn die Leute gelacht haben.
Okay. Okay. Genau. Er sagt es, hat auch bei uns quasi das gleiche Set gespielt und auch diesen Satz so gebracht. Also ich glaub,
oder obwohl es gut, weil bei uns hat es nämlich nicht performt.
Obwohl es krass performt
hat bei uns. Bei uns nämlich gar nicht. Ich fand das sehr interessant, weil es hat gerade sehr gut zu dem gepasst, was du in der Situation erzählst.
Hat dein humorloses Arschloch-Publikum wieder kein Geräusch gemacht, ja?
Ja, nee, der hat Likeability verkackt. Er ist auf die Bühne gekommen und meinte so wegen, ja, ich habe eine Karriere, die beiden nicht. Und dann war so... Also er wollte einen Joke machen, ich kenne ihn ja, ich weiß ja, wie er tickt. Aber das fand nie, das hat niemand gemacht.
Diesen Fehler macht er schon sehr lange.
Ja,
und gestern hat er versucht immer, ich weiß, Carus, wenn du zuhören solltest, ich weiß ja, dass du eine Rechtfertigung dafür hast.
Ich würde niemals zuhören.
Vielleicht, weiß ich nicht, eines Tages, wenn er alt ist.
Ja.
Also... bald. Nee, aber er ist nicht so alt, er ist jung. Er hat ja so ein bisschen auch so diese Bill Burr-Theorie, erstmal versaust du dich mit dem Publikum, dann arbeitest du dich wieder
Bullshit.
Raus. Ja.
Kannst du machen, wenn du Bill Burr bist und seit 28 Jahren Comedy machst?
Du kannst es auch vorher machen und es kann auch klappen, aber es ist ein großes Risikospiel.
Mhm. Ja, plus vor allem das Problem ist halt, wenn so, also wir hatten gestern, lief's super chillig, war ein guter Abend, wir hatten unsere Lacher beim Crowdwork und dann ist es halt schwer hochzukommen, wenn gerade alle Spaß mit den Leuten hatten und so denken, hey, die sind gut, und dann halt sagen, hey, die sind nicht gut. Hm. Und das heißt, oh, okay, dann nicht.
Ich glaube, es ist so. Wobei das nicht dasselbe ist, ne?
Ich weiß, was du meinst.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist in der Wahrnehmung des Publikums nämlich so ein Ding von, ah, also wenn man hiermit keine, wenn man hiermit nicht berühmt ist und so, dann ist das ja nichts, ne?
Ja.
Paar der besten Comedians, die ich gesehen habe in meinem Leben, waren nicht wahnsinnig berühmt.
Ich glaube, das ist dem Publikum egal, ob du berühmt bist. Ich glaube, es interessiert.
Nee, nein.
Die lachen über dich, wenn du nicht berühmt bist. Ist den Lade.
Ja, die lachen darüber. Darum geht's nicht. Aber in ihrem Kopf bist du erst dann ein richtiger Stand-Up-Comedian, wenn sie dich im Fernsehen sehen, wenn sie dann sehen, dass du auf großen Plakaten, keine Ahnung, du gehst auf Deutschland-Tour.
Ist im Raum egal.
Ja, aber die finden das dann witzig, das ist eine nette Show, die finden das ganz großartig, aber für die ist es so ein fast ein Hobby, was du da machst.
Ja.
Bis zu dem Punkt hin, wo du dick Geld verdienst, dann bist du ein richtiger Comedian. Und an euch möchte ich sagen, vergast euch bitte.
Ja.
Oh mein Gott.
Das war krass.
Ja, tut mir leid.
Der wird gepiept.
Ja.
ich weiß, was
steigt
du
in euer Auto, will ich damit sagen. Hm? Ja. Leitet einen, meinetwegen so ein Schlauch von einem Staubsauger oder sowas vom Auspuff. Vom Auspuff, MacGyver-mäßig in so eine Fensterlücke, macht alle Fenster sonst hoch, drückt ein bisschen aufs Gas, lass den ersten Gang laufen.
Ja. Das müssen die hören. Hört aber auch Stan von Eminem, bitte.
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Ich muss es kurz erklären, weil es gibt Leute, die machen das unschuldig. Ja? Also die denken da nicht weiter drüber nach und so weiter. Ich muss mal ganz kurz erklären. Seit ich Stand-Up mache, ist es so ein Ding, dass Leute kommen und sagen, so, verdienst du schon Geld damit?
Also,
ich gebe keinen Fick, ob ich Geld verdiene.
Ja.
Das macht mich so wütend.
Aber they don't get it. Das verstehen die nicht. Die werden es auch nie verstehen.
Ich meine, klar ist es schön, wenn man auch dafür noch Geld kriegt und dann vielleicht nichts anderes mehr machen muss. Aber erstens muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist ein Streitpunkt zwischen mir und vielen von den jüngeren Comedians auch immer gewesen, ich verdamme niemanden dafür, dass sie so denken, aber Jobs erden dich.
Ich weiß.
Echte Arbeit erdet dich. Dass du jahrelang Scheiße fressen musst, erdet dich. Und es wundert mich nicht im geringsten.
Job Scheiße fressen.
Ja, ist okay. Das ist auch okay. Wenn du in der Gosse lebst, ist es für mich akzeptabel.
Exakt. Man kann auch so Probleme.
Der Daily Grind, dieser seelenzerstörende fucking Daily Grind, den so viele Menschen leben müssen, ihr ganzes Leben lang, wenn du den nicht erfahren hast, wenigstens ein paar Jahre,
fehlt dir
eine fucking Lebensrealität.
Ja.
Das ist einfach so. Das ist meine Meinung.
Man kann auch verstehen, dass das Kacke ist, ohne das jetzt jahrelang zu leben.
Das ist okay, wenn du das denkst, aber das ist für mich ein Ausdruck dessen, dass du es nicht erfahren hast. Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir alle über Rassismus reden und sagen, wie scheiße dieser Rassismus ist, aber es ist nicht das fucking selbe, wie ein Schwarzer in Amerika zu sein, der jedes Mal einen Herzanfall kriegt, wenn die Polizei hinter ihm fährt. Es ist nicht dasselbe Gefühl. Klar, ich kann damit sympathisieren, aber es ist nicht dasselbe Gefühl.
Ich glaube, ich gebe Jonas vollkommen recht und ich arbeite jetzt gerade Teilzeit im Kino sozusagen, also wirklich viel. Und klingt das
Teilzeit falsch? Im Kino, also wirklich viel.
Nee, das klingt albern, aber es sind Schichten so.
Brudi, ich muss dir was sagen.
Wie viele Stunden hast du die Woche?
Warte mal, ich hab 80 bis 100 Stunden im Monat. Das sind
also 20, 25 in der Woche.
Genau, 20, 25 in der Woche. Schön.
Wie oft kommst du, lass mich den Anfang machen, wie oft kommst du nach Hause, machst die Tür zu und machst folgendes Geräusch?
Schon öfters, nicht immer, aber öfters.
Macht man das nicht nach jeder Arbeit, die also man manchmal, guck mal, gemacht
es ist,
hat?
Es, Captain Marvel kommt raus.
Also ich ehrlich gesagt, sollte dir das nicht in deinem ersten paar Jahren Arbeit passieren.
Sorry, Jonas. Also an einem Samstag, wenn ich eine Schicht habe von 15 bis 24 Uhr und ist Captain Marvel, jeder Saal ist voll und muss jeden Saal sauber machen, dann ist es schon irgendwo schlau.
Ja, das ist ein guter Anfang.
So, worauf ich hinaus will, dass ich quasi, wenn es vielleicht, wer weiß, wie es läuft, besser in Comedy läuft, dass ich trotzdem, glaube ich, nur auf 450 Basis im Kino arbeiten würde, weil es irgendwo, man redet voll viel mit Leuten, also es ist irgendwo also wie viele Hostel-Du-Geschichten schon in diesem Podcast geglaubt hast, die fucking witzig sind.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Ja. Und es erdet dich aber auch, weil ich sehe halt trotzdem auch noch da um mich herum die ganze Zeit die Putzfrauen, die seit 10 Jahren da arbeiten, die da sich einen upgrinden und jetzt werden die outgesourced und haben sozusagen wirklich einen ganzen Teil ihres Lebens damit verbracht, dieses Haus auch irgendwie mit aufzubauen, dass es ein erfolgreiches Hotel wird.
Ja.
Jetzt werden die einfach weggeschmissen. Einfach diese Lebensrealitäten zu sehen, wie das läuft, wie Kapitalismus funktioniert, von unten.
Du machst das Gegenteil von Kevin Hart. Um den Kevin Hart Bogen zu schlagen.
Kevin Hart hat
von sowas
auch
Der hat hart gegrindet. In Amerika gibt es kein soziales Netz.
Ich weiß.
Und das, was er gemacht hat,
erfordert eine Menge Mut. Ich meine auch jetzt in seiner jetzigen Lebensrealität und nicht das, wie es damals war. Ja, okay. Weil da vergisst man dann halt eben halt sowas, was man halt vielleicht wüsste, wenn man, oder wenn, was man damals wusste, als man einen
Job hatte. Ich hoffe, dass man es nicht vergisst.
Ja, hoffe ich auch.
Ich nochmal ganz kurz den Bogen zu Carpus zu schlagen. Er macht es oft, diesen Move, und manchmal klappt es nicht. Und manchmal ist Ärger dann umso mehr, wenn es nicht klappt, sozusagen. Also einmal, manchmal ist es auch krass witzig, zum Beispiel, er spielt dann diese Rolle so, ja, ich hab's, bei mir läuft's gerade, Leute. Gestern sah ich noch so aus, war ich noch so gekleidet wie Ivan. Das war so ein krasser Lacher in der Runde. Aber ich hab mir so, ja, Mann, komm schon. Das ärgert, man fühlt sich dann so irgendwie, als ob du nicht den Struggle kennst. Also so, es ist so.
Hier ist genau das Ding. Ja. Carpus hat in seinem Leben nie gearbeitet.
Ja,
das stimmt. Das ist für mich das Game Over. Darüber rede ich. Falls ihm das irgendjemand erzählen möchte, darüber rede ich auch gerne.
Ich glaube, er hat wirklich nie gearbeitet.
Aber es hindert trotzdem nicht, dass er ein guter Comedian wird, offensichtlich. Ja. Also finde ich, ist er ein.
Ja, hier ist. Ja, ist gut möglich. Schon, ist sehr gut möglich. Und er ist ja auch super talentiert. Und er kann auch wirklich was. Ja. Mein Problem damit ist einfach nur, wie lange kannst du darüber reden, was für ein geiler Schwanz du bist? Ja. Wie lange, bevor du Ricky Gervais bist, auf die Bühne gehst und jemand wie Falk dich zum ersten Mal sieht und sagt, was bist du denn für ein Hurensohn?
Ja, was bist du für ein unsympathisches Arschloch?
Das stimmt schon. Und die andere Sache ist nochmal ganz nebenbei, ich mag es bei, bei Ricky Gervais nicht. Ich mag es.
Wer macht denn noch diese Rolle?
Ich mag es bei Felix Lobrecht nicht. Ich mag es bei Carpus auch immer weniger.
Ja.
Diese
aber Felix,
diese ironische, lass mich mal bitte ausreden.
Klar, tut mir leid.
Diese ironische Arroganztour funktioniert für mich nur dann, wenn du ein klarer Underdog bist.
Ja.
Und keiner von denen ist ein klarer Underdog.
Doch, Felix Lobrecht leider schon. Wenn man sich ein bisschen mit Felix Lobrecht beschäftigt hat, der Typ ist mit wirklich schweren Bedingungen groß geworden und auch sehr viele kleine, weirde Jobs gehabt.
Ivan, der Punkt ist der.
Auch wenn er jetzt gerade reich ist, sozusagen.
Er ist nicht jetzt gerade reich. Ja. Er ist jetzt reich.
Ja, genau.
Du musst, dieses Temporal hat damit nichts mehr zu tun.
Ja.
Wenn du an den Punkt angekommen bist, wo du in jeden Raum reinkommst und Gucci-Klamotten trägst und über deinen 100.000-Euro-Benzer redest, irgendwo.
Das ist nicht Felix Lobrecht. Also,
hallo?
Es ist sein Arbeit. Redet doch nicht über. Oder.
Worüber redest du? Das ist sein fucking Programm, Dude.
Also ich habe noch nie Bits von ihm gehört, wo er so.
Wollte mich verarschen gerade.
Jedes Mal, in dem ich. Nee. Ich habe viel von ihm gesehen und nie sowas.
Nie sowas.
Dann müsst ihr vielleicht mal irgendwas gucken, was aus dem letzten Jahr gekommen ist.
Echt?
Ich habe ihn bei Open Mics gesehen.
Ich viel geschaut hab von ihm so. Also,
guckt euch den Roast an, er sagt das 15 Mal.
Ja, gut, aber das ist ein Roast und nicht sein Set.
Es ist aber Teil seiner Persona, Dude.
Ja, ich weiß, das ist Teil seiner Persona, das kann ich mir vorstellen, aber ich habe es doch nicht auf der Bühne gehört.
Ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Also, ich hatte aber nicht das Gefühl, also ich habe mir mehrere Interviews mit Felix angeschaut und oft ist es quasi, also er beschreibt wirklich, also aus welchen Bedingungen er herkommt und das ist auch schon heftig. Also, und er ist nie der Typ, der das quasi, also der ist zu sehr embraced. Ich weiß es, er trägt Gucci-Klamotten.
Du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe.
Digga, fahr mal ein bisschen runter. Du bist
ganz ich werde gerade ein bisschen
aggro. Okay, deswegen ich kann es verstehen. Noch, also manchmal raff ich auch Dinge nicht. Jonas hat schon einen Punkt. Also nochmal, also für dich ist Felix so eine Person, die...
Mir geht es um diese Transition.
Okay.
Ricky Gervais war mal hier, jetzt ist er da. Mhm. Ich zeige von unten nach oben, wie Drake.
Wie Drake.
Verstehst du
mich? Started from the bottom, now I'm here.
Und wenn du in deinem Kopf keine Anpassung machst in diesem Rahmen, dann hast du selber irgendwas verpasst. Du hast irgendeinen Schuss verpasst.
Mhm.
Das ist mein Problem damit. Und es ist auch bei Musik so...
Die meisten
so,
Leute kommen schwer aus einem Charakter raus, den sie aufgebaut haben. Das ist man so sehr gefangen
da drin. Ja, aber das ist das Problem.
Ja, ja.
Das ist dasselbe wie dasselbe Set 500 Jahre zu spielen.
Das ist auch so wirklich Comedy Deutschland. Du bist bei einem Charakter.
Nein, und das ist in Amerika genau dasselbe Problem. Das ist genau dasselbe Problem.
Wo ich dir zumindest auf jeden Fall zustimme, ist, ich muss so diese fake gespielte Arroganz, finde ich super langweilig.
Ja.
Das finde ich wirklich, ich finde das wirklich auch sehr öde.
Auf das Publikum wirkt es dagegen, als ob der Typ gerade sehr viel Selbstbewusstsein hat. Und das ist gut.
Das Ding ist, das ist so unwahrhaftig.
Ja.
Das ist so ein Schutzmechanismus, der mich so langweilt, weil so, dann mache ich jetzt so und so und meine Hände bewegen sich ein bisschen und ich zwinker nach der Punchline. Das ist alles ein bisschen langweilig.
Das ist halt das Sarkasmusproblem auch.
Ja, aber Sarkasmus ist immer so ein Selbstschutz und er macht das immer sehr unwahrhaftig. Mhm. Ich würde es halt mal ein bisschen interessanter finden, mal zu sagen, ey, wisst ihr was? Ist gerade nicht so geil. Von meiner ist es ein bisschen schwierig. Finde ich halt spannender
ich find's als im Fall Carpus gerade.
Naja, weißt du, was ich meine?
Im so Fall Carpus.
Das ist das Beste, was ich
im
hier
Fall
gehört
Carpus
habe. Kannst du bitte mal Zahnpasta machen, dass du genauso spielst.
Im Fall Carpus finde ich es gerade noch spannender, weil ich finde, er braucht gar nicht den Sarkasmus, weil seine Bits an sich hart stark sind. Aber dieser Sarkasmus gibt den Ganzen nochmal eine viel witzige, auf eine absurde Weise noch eine viel witzigere Stufe. Das ist
ich glaube, es macht es erfolgreicher, weil das eine Art von Humor ist, den die Deutschen lieben wie nichts auf der Welt.
Deutsche verstehen nur Sarkasmus. Sarkasmus als Stilmittel. Wir haben so wenig Humorbildung. Ja. Das ist schön klar. Es ist klar erkennbar, dass das
Sarkasmus... Du sagst es mit so einer suffisanten Stimme.
Das sind meine ja gar nicht ernst. Ja, ich klatsche.
Und es ist aber ist auch ein typisch deutsches Ding. Wir reden in Deutschland nicht gerne offen über Gefühle. Hm? Also nicht wirklich. Wir reden nicht wirklich über was wirklich empfindlich ist.
Ja. Mhm. Und nicht auf Bühnen. Das ist ja noch weniger.
Das sowieso. Aber auch im Privatleben. Also es ist nicht so ein Ding. Zwar, die Deutschen denken von sich, glaube ich, sehr, dass sie so Straight-Talker sind, die immer sehr, sehr direkt Sachen sagen. Stimmt, aber wenn es um Gefühle geht, also um echte, schwere, so tiefe Schmerzpunkte, will da eigentlich keiner drüber reden. Mhm. Und deswegen ist Sarkasmus und Ironie in Deutschland auch so ein Ding, was gerne verwendet wird.
Jan Böhmermann, mein Gott, der sagt ja alles sarkastisch. Ja. Der kann ja gar nicht mehr
das
anders.
Das stimmt so sehr.
Und das gibt halt, ist halt in Comedy natürlich auch so.
Und es ist aber auch so ein Ding von, so ein leichtes Überlegenheitsding, ne? Also sich dann so, ja, ich hab's verstanden.
Ja.
Ja, das ist jetzt ironisch gesagt, aber ich heiße das ja wirklich.
Also du meinst für das Publikum.
Für das Publikum,
ja. Glaube ich auch so.
Weil ich muss auch so auf dieser Studentenebene, als ich an der Uni war und so weiter, wo halt dann auch immer
die unlustigsten
Leute überhaupt waren, immer die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, ich spreche ja fließend Ironie. Da kannst du direkt... Stirb! Es gab Gruppen, die so. Es gibt Gruppen auf Facebook und auf StudiVZ, die so. Und ich
cringe gerade so.
Das ist für mich einfach ein Roboter, der versucht, Menschen nachzumachen. Das ist es für mich, sorry.
Ja, auch so unangenehm.
Humor zu haben bedeutet nicht, dass ihr die Fähigkeit habt, Ironie rauszunehmen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist ein riesiger Unterschied.
Schritt 1 von 99.
Das ist wirklich ein riesiger
Unterschied. Das ist wirklich.
So ich das erste Achievement, was man hinterher geboren hat.
Ganz kurz, vielleicht.
Das ist die erste Badge, die man kriegt.
Sollte man das übrigens auch zur Einordnung sagen. Das ist natürlich auch jetzt was sehr Persönliches zu sagen. Hey, das ist jetzt nicht my cup of tea. Wie jetzt vielleicht nur im Beispiel ein Felix oder ein Jan Böhmermann Jokes aufbaut. Das ist halt, das ist meine, ich gehe da mit, ich bin auch kein Freund von einfach nur sinnlos Sarkasmus, obwohl Felix ja auch mehr macht, das muss man ihm ja der Fairness halber wirklich zugestehen.
Ja, wenn das jetzt so rüberkam, da stimme ich dir völlig zu. Natürlich ist er besser als das.
Ja.
Aber vielleicht, weißt du was, vielleicht ärgern mich solche Sachen gerade dann.
Kann sein.
Wie es mich bei Ricky Gervais nämlich auch ärgert, weil ich ihn nämlich kenne als jemanden, der durchaus sehr kluge Sachen schreiben und machen kann.
Ja.
Und dann geht er auf die Bühne und sein Act besteht halt aus dieser Großkotztour.
Ja, ich weiß. Und das immer, ist, Das ist doch so langweilig.
Sowohl Felix als auch Carus, und ich glaube, deswegen passen die auch so ein bisschen zueinander, deswegen hat Felix ihn auch, glaube ich, so unter seine Fittiche genommen und so weiter. Genau, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. Und die ist aber vor allen Dingen auch in diesem Ironieton drin, der die ganze Zeit gefahren wird.
Ja.
Und das ist fein, aber vielleicht ist es bei mir manchmal auch so ein bisschen so, ich gucke die an und denke so, du kannst eigentlich besser. Hm. Also du musst diesen Teil, diesen weirden kleinen Charakter, den du da spielst, eigentlich nicht
spielen. Vielleicht möchten sie
vielleicht nicht spielen. Man kann ja Leute nicht, wenn es von deren Natur aus so ist, also man drängt sich ja selten, glaube ich, in einer Rolle. Man ist, wie man ist, sozusagen.
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht.
Alter, wovon redest du denn?
Ich kann mich ja nicht,
wir verstellen uns alle den ganzen Tag.
Ja, schon, aber ich kann ja nicht ein Bad Boy sein. Also meine natürliche Instinkt ist nicht dieser Bad Boy auf der Bühne. Ich bin schon dieser...
Aber du könntest ein Bad Boy spielen, wenn du es wollen würdest.
Ich glaube, es wäre unauthentisch.
Das mag ja sein, aber ich meine nur, ich bin da auch bei Jonas. Also ich glaube, es gibt schon sehr viele Leute, die sagen, hey, ich mache jetzt diese Entscheidung auf der Bühne vielleicht aus Gründen des Erfolges, weil ich weiß, das funktioniert besser als was anderes.
Nie gedacht. Also wie entwickelt man auch so ein Gefühl dafür?
Aber du ja nicht, Dickerchen. Aber glaubst du, Bülent Ceylan hat nicht mal irgendwie eine Nachricht gekriegt, auf der so stand, ey, wenn wir das noch massentauglicher machen möchten, dann tu doch mal das. Und dann hat er das getan.
Und wir müssen leider bald zum Ende kommen, aber ich kann dir das absolute Killerbeispiel dafür geben. Das erste Album von Kaya Jana, was nur eine CD war.
Ja.
Da redet der Typ darüber, wie er LSD genommen hat, wie er MDMA genommen hat, also Ecstasy.
Der biederste Comedian aller Zeiten.
Naja, er ist nicht der biederste, aber er ist schon sehr, sehr bieder.
Sehr bieder. Ja.
Und dann ging es los mit was guckst du und so weiter und alle diese Sachen sind verschwunden.
Ja. Ja.
Und Kayana hat auch kein Hehl daraus gemacht, dass er sich angepasst hat an diesen Prozess.
Aber man kann sich halt anpassen, das ist
genau.
Sehr gut.
Ja. Und die haben ihm hundertprozentig beim Fernsehsender und so weiter gesagt, du kannst nicht so eine drogenverherrlichende Sachen machen.
Ja.
So eine Sache, wo Drogen witzig sind und keine traurige Heulstory. So.
Exakt. Du bist jetzt der Kanacke und wir Deutschen lachen über den Kanacke.
Okay, was ich glaube, ich meinte, war, dass wenn man irgendwas schreibt oder entwickelt,
das ist so gut,
dass
man... Weil er hat gerade so schön auf Ivan gezeigt dabei. Du bist jetzt der Kanacke und wir lachen über den Kanacken. Und ich habe mich so entspannt, weil ich dachte, endlich
zeigt niemand auf mich,
während er das sagt.
Nee, ich glaube, was ich meinte, ist, dass beim Prozess eines Schaffen von einem Bit, man eigentlich nicht, ich nie daran gedacht habe, was ist jetzt...
Ja, du nicht.
Aber das ist ja wirklich jetzt was sehr
Persönliches. Weil du ein reines Herz hast.
Nein, bin ich
nicht. Also ich glaube, würde halt, ich kenne halt, ich weiß es nicht, aber ich würde selbst bei Felix und Carus nicht glauben, dass das eine, dass das jetzt so von ihnen, ja, ich muss das jetzt machen, sondern es ist so mal die Stimme,
ja,
in der sie arbeiten.
Ja, aber das ist genau,
auf
das
der
ist,
sie operieren,
ist gewachsen.
Ja. Ja.
Das ist jetzt nicht so, das wollte ich auch nie sagen, dass gerade
bei den Neuen. Du kennst halt Carus auch länger, du hast halt sein komplettes Schaffen gesehen,
ja, aber ich halt nicht. Das ist eine Sache, die von Anfang an da war. Okay. Also dieser Carus, der existierte immer irgendwie in so einer schwammigen Version.
Ja.
Er ist jetzt einfach ein bisschen definierter geworden.
Ich habe schon so viele Mics gesehen, wo er quasi diese Selbstbewusstsein oder diese Stimme noch nicht so perfektioniert war und einfach Leute ihm das sowas von nicht abgekauft
haben. Oh, das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. So, wenn das nicht sitzt, wird es unangenehm. Also
nicht mal im negativen Sinne gemeint, sondern das hat also jeder...
Ja,
also,
er macht es ja auch fantastisch. Er ist ein super witziger Comedian.
Ja.
Das ist halt die Sache. Also wenn ihr jetzt rausgehört habt, dass ich die nicht gut finde oder sowas, dann habt ihr mich falsch verstanden.
Nee, ich wollte das nur immer wieder sagen. Nicht,
meine,
dass dann später...
Genau.
Weil ich weiß das ja, aber nicht, dass dann irgendwie später...
Jonas hat sich einfach über meine Dummes Dummheit geärgert, nicht über Felix oder Carus.
Wie so oft. Nein, war nicht mal nur Spaß.
Ach, EWB, jetzt streiche ich ja schon wieder seinen dicken Daumen, das sehr dicke Daumen.
Deinen ukrainischen Bauerndeutschen.
Das sind... Alter, meine Finger sehen aus wie Knabenhände daneben.
Ja. Das sind so viele, aber du hast auch sehr kleine Händchen, Falk.
Habe ich?
Ja, nein, ich finde, du hast große Hände.
Du hast sehr wurstige Hände.
Ja, habe
ich. Die sind sehr speckig.
Ja.
Oh Gott, ich wollte es besser machen mit dem zweiten. Hab ich schlimmer
gemacht. Fühle mich richtig gut gerade, aber muss ich sagen.
Ich wollte es besser machen. Ich wollte irgendwas Nettes sagen.
Alles gut, ich finde das gut.
Da bin ich auf speckig gekommen. Oh, Jungs, schöne Comedy-Grundsatzdiskussion am Ende. Ich mag das, dass man
mit auch immer... Sorry, dass ich da immer so abgehe, aber ich führe diese Diskussion schon zu lange zu oft mit
zu vielen Leuten. Und es ist ein emotionales Thema
für dich. Ist es für mich ein emotionales Thema? Weil ich nicht... Vielleicht kann ich das mal zum Abschluss sagen, für mich persönlich auch. Und vielleicht könnt ihr zustimmen oder nicht.
Ja.
Das ist nämlich auch so ein Ding. Ich nehme es auch keinem übel, wenn er das anders sieht an der Stelle, mittlerweile. Aber früher, als ich mit Comedy angefangen habe, gerade mit deutscher Comedy, gab es für mich ein ganz großes Problem damit, dass es immer nur... Im deutschen Fernsehen und so weiter war Comedy immer nur, ja, wer macht jetzt hier erfolgreich mit seinem Dings und der spielt wieder diesen Charakter, der total scheiße war.
Ja, ja. Nur Müll. So
und für mich war es auch ein Punkt der Abgrenzung zu sagen, ich mache Comedy nicht, um im Fernsehen zu sein.
Ja.
Und ich mache Comedy nicht, damit ich mir einen dummen Hut aufsetzen kann und danach Ferrari fahren darf. Ja?
Dafür hat keiner angefangen.
Und komm schon, das ist schon ein cooler Gedanke.
Oh, wie mein Blutdruck steigt.
Ich hasse,
aber das ist jetzt in mir drin. Also das ist jetzt wirklich so ein Orientierungsding von mir. Und ich habe da auch mit anderen Comedians aus der Szene durchaus auch Diskussionen drüber geführt, weil die das halt nicht so hart sehen.
Ja.
Vielleicht bin ich da auch ein totaler Fanatiker und ein Purist.
Mhm.
Ich gönne jedem, dass er Erfolg hat mit Sachen. Nein, nicht jedem. Aber ich gönne den meisten Leuten, dass sie Erfolg haben mit Sachen. Besonders die aus unserer Szene. Ja? Wenn die Erfolg haben und wenn die sich wenigstens daran halten, nicht zu klauen und halt wirklich versuchen, auch ihre beste Version von Stand-Up rauszubringen. Und ein bisschen was anderes als das, was sie jetzt auf dem deutschen Markt haben bisher, im großen Stil. Aber für mich ist es halt so ein Ding von, ich hasse diese Orientierung nach diesem monetären und zählbaren Erfolg. Weil ich nicht glaube, dass das das Beste ist. Und nur ganz nebenbei für mich, Till Reiners ist vielleicht für mich der beste lebende deutsche Comedian. Und er ist nicht der erfolgreichste deutsche Comedian.
Ja, leider mit Abstand nicht. Aber ich würde, das würde ich sogar mit unterschreiben.
Und deswegen, gerade deswegen...
Grüße gehen raus!
Aber genau an dem Punkt gerade deswegen gebe ich... Kein Fick darauf, ob Leute ankommen und sagen, ja, aber der hat 3 Millionen verkauft mit dem. Fick deine 3 Millionen, geh Hitler anbeten oder was auch immer du sonst in deiner Freizeit machst und da werde ich wirklich fuchsig.
Ja.
Ich sehe das genauso. Ich habe mir so eine Phase gehabt, wo ich einfach alles von Till Reiners auf YouTube geschaut habe und es gibt einen Auftritt irgendwo bei NDR oder so. Die Leute haben so einen Stock im Arsch und der performt sein Set so gut, dass ich selber gelacht habe. Und die Leute in den Comics meinen so, yo, was war mit den Leuten los in dem Raum? Das ist krass witzig. So zu sehen, also es
umso mehr finde ich ihn gut, weil er sich da nicht angepasst hat an der Stelle.
Ja. Ganz kurz, das, was du hast, ist die bürgerliche Gesellschaft. Weil so funktioniert unsere bürgerliche Gesellschaft bei allem.
Nee, aber
wie dick ist deine Karre, wie erfolgreich bist du immer Firma und daran
ich weiß nicht, was du in dem Punkt bürgerlich meinst. Bürgerlich ist für mich ein Mittelstandsding. Hm?
Das ist da wird ganz viel auch über Statussymbole, Geld, Erfolg im Job.
Alter,
wird ganz viel daran
häng mal mit der Unterschicht richtig rum. Da hörst du was über Statussymbole, mein Freund.
Ja, aber ich komme ja sehr aus dieser Mittelschicht, also die Mittelschicht der Mittelschicht.
Ja.
Und da ist es so unfassbar elementar, wie viel Kohle du hast.
Wie viel Zoll der Fernseher hat.
Ja, aber ich komme auch, aus der Mittelschicht und meine Eltern sind so richtiges Bildungsbürgertum. Und da ging es eher darum, wie viel du weißt, was du alles kannst im Leben.
Ich glaube, das ist nochmal eine unterschiedliche Mittelschicht.
Ich komme aus der Unterunterschicht in der Ukraine. Und da geht es darum, wer es wirklich schafft. Also wer es schafft.
Aber wie wird Schaffen definiert? Mit Kohle.
Richtig.
Ja. Und ich bin ja hier in Schöneberg groß geworden. Und meine Schöneberger Freunde hier, die waren halt alle eher so... Ja, schon aus der Unterschicht, auf jeden Fall. Und super Jungs, ne? Aber du hast halt auch immer gemerkt, Bewunderung von so materiellen Gegenstand war halt immer wichtig. Also wer eine coole Jacke hat, hat eine coole Jacke und das ist was wert. Wer ein cooles neues Handy hat, hat ein cooles neues Handy, das ist was wert.
Ein Motorola Razr.
Neueste Konsole, ja, all diese Dinge. So, okay, da kann man wenigstens noch argumentieren, okay, damit kann man spielen, das ist dann für alle
natürlich. Aber ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das lässt sich halt dann eben halt auch auf Comedy ummünzen, wo das dann auch wieder ist, ey, der ist im Fernsehen, der macht Kohle, der fährt das Auto.
Was das Ironische daran ist, dass dieselben Leute durchaus zugeben würden, dass das Fernsehen voller Scheiße ist, aber in dem Moment, wo jemand im Fernsehen ist, wertet es die Person irgendwie auf. Wenn es zwischen, das ist wenn du, so witzig. Weißt du, gerade wenn du so auf RTL deinen großen Auftritt hast zwischen Dschungelcamp und Temptation Island und die sind so, ja, aber der war im Fernsehen. Ja, er war zwischen einem hoffnungslosen Haufen Scheiße und dem nächsten hoffnungslosen Haufen Scheiße, war er das Stück Scheiße dazwischen.
Kannst du nicht,
Gratulation.
Kannst du nicht vorstellen, wie viel mehr Respekt meine Familie davor hat, weil ich fürs Fernsehen geschrieben habe. Die wissen nicht mal, was ich geschrieben habe. Wenn die es gucken würden, würden sie es hassen.
Und die wissen auch nicht, wer die Gatekeeper sind für diese Sachen. Weil
aber
das,
sie haben einen Respekt davor. Das ist so interessant.
Ist einfach, also,
diese Magie, die Fernsehen noch
hat. Also ich meine, es ein, so, dieses Stück Technologie ist einfach so, hat uns einfach alle so geprägt, so viele Generationen. Also.
Das ist wirklich krass. Erst ab jetzt ist es was wert, was ich mache. Vorher war das nichts wert.
Also jetzt, ich würde sagen, Fernsehen hat für unsere Generation kaum noch Wert. Also so, ist es sehr viel.
Das stimmt nicht. Selbst wenn du da jetzt so von wegen, hey, was machst du gerade her? Ich schreibe an was für eine Fernsehserie. Ja. Leute sind mindblown. Ja. So krass. Dabei, ich mach's ja und ich weiß so, das ist nicht so krass wie Stand-Up. Ich finde Stand-Up so viel krasser als das. Aber da haben die Leute keinen Respekt. Aber sag mal, du hast drei Jokes ans Fernsehen
gebracht. Aber ich glaube, das stimmt so halb.
Ich glaube, also, die Macht des Fernsehens wird auf jeden Fall immer weniger.
Das stimmt wirklich
die,
so halb.
Wenn die dich performen sehen und du räumst gut ab, dann sind die auch beeindruckt.
Aber es ist trotzdem was anderes. Und du merkst, es hat eine andere Wertigkeit.
Ja. Nee, weil Stand-Up auch einen super niedrigen Wert in der deutschen Gesellschaft hat.
Zu Recht. Ich meine, die wurde ja auch mit Füßen getreten über 30 Jahre. Wir haben auch nur Müll bekommen 30 Jahre.
Ah, nicht nur, aber viel.
Ach, viel Müll. So, die meisten Leute musst du ja in eine Show schon reinkriegen, obwohl sie wissen, was Comedy ist. Nicht, weil sie es nicht wissen, sondern weil sie denken, oh Gott, jetzt kommt da eine dicke Frau rein und die redet über Assis.
Ist so ein bisschen wie Stripclub. Du hast so einen Typen vorne stehen, der versucht, die Leute, na, junger Mann, nochmal hier reinkommen, nochmal ein paar nackte Mädels sehen. Alle schämen sich irgendwie, keiner will nicht wirklich rein.
Wollen sie reinkommen? Wir haben sehr viel Character-Comedy.
Komm mal so rein, sehe ich einen Typ an der Stange. Der
das ist die Mikrofonstange.
Ja, genau.
Oh, mein Gott. Was ist der Unterschied zu Stripperinnen und Comedians eigentlich auch nicht? Wir erfüllen beide eine sehr nahe Funktion, die sehr viel mit persönlicher Interaktion mit dem Publikum zu tun hat.
Niedrigschwellige Unterhaltung. Ja. Unterhaltung ist jeweils sehr niedrigschwellig.
Muss nicht niedrigschwellig
ganz
sein.
Kurz, nee, aber ganz kurz, ich bin so froh, dass diese Folge also angenehm
ist. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen, weil ich muss wirklich gleich zur Arbeit gehen.
Okay, let's
Um gleich auch wieder mal zu beweisen, was für ein harter Arbeiter.
Ja, aber so eine riesige Arbeit.
Ich gehe jetzt mal nicht bis 12 Uhr nachts arbeiten, Freunde.
Ich muss heute erst um 18 Uhr, das heißt, ich habe noch ein paar Stündchen. Okay. Also, danke, dass ihr zugehört habt.
Wir sind immer noch unterstützt von Buck Verlin. Wir sind nicht gesponsert, weil da muss man ein Trikot tragen.
Gott, ich habe nie dieses Geräusch von dir gehört.
Nein, also wir sind unterstützt von Buck Verlin. Bitte um Gottes Willen. Ja. Ich hab gehört, wir haben noch nicht wahnsinnig viele Pullis verkauft. Strengt euch mal ein bisschen an.
Wer hätte das gedacht? Ja.
Aber es sind geile Pullis. Ich wundere mich wirklich gerade ein bisschen. Die sind wirklich gut.
Ja.
So. Ich trage ihn gerade wieder.
Ja, trägst ihn immer.
Viel, ja.
Na, ist doch ein geiler Pulli.
Ja, ist wirklich angenehm.
VMP10, wenn ihr das eingibt, kriegt ihr 10%.
Genau, und ich schreibe es auch immer in die Folgenbeschreibung rein. Und macht das mal, geht mal dahin, kauft euch mal was. Hier. Das wäre schön für uns, weil wir brauchen immer noch neue Mikrofone. Wir sind auf dem Weg dahin, jetzt hier halt so vernünftige Anlage zu bauen. Und erst dann können wir richtig Videos drehen über die Folgen. Und dann kriegt ihr alle viel mehr Content. Also ihr könnt es euch eigentlich aussuchen.
Eure Schuld.
Genau.
Wenn wir keinen besseren
Content haben. Oder wenn ihr uns irgendwo auf der Straße seht, kommt ihr vorbei und steckt uns irgendwie ein 100er in die Unterhose.
Boah, sofort. Ja. Könnt ihr gerne machen.
Mich noch an
aber dann müsst ihr auch sagen, VMP10.
Bei der Live-Show, wenn er einfach einen Huni reingeworfen hat, meinte so, yo, Leute.
Ja, das war richtig
cool.
Vielen Dank nochmal an dich.
Apropos Live-Show, wir haben eine zweite Live-Show am 30. März. Viele Reservierungen schon. Macht es einfach zur Sicherheit. Schreibt uns so viele Karten, ihr braucht, damit wir einfach besser bestuhlen können und auch das alles besser planen können. Das wird sehr
schön. Wir uns beide immer angucken
und grinsen, wir haben keine Zeit mehr, Falke, auf.
Okay, sorry.
Was habe ich falsch gemacht?
Nichts. Du hast bestuhlen gesagt, das ist ein richtiges Wort. Wir lachen immer wie so kleine Kinder.
Genau,
das Wort weil es klingt, als würdest du die alle ankacken.
Wir haben richtig viel Bock. Also es wird wieder, glaube ich, ich habe mir neulich die Live-Show wieder gestern erst angeschaut. Ich habe mich kaputt gelacht bei Die Wissenschaft hätte erst.
Ja, stopp. Nicht verraten. Die sollen sich das anhören. Das ist Folge 49.
Eine der besten Folgen, die wir gemacht haben.
Anyway, um das mal abzukürzen. Ja. Am 29. haben wir auch den ultimativen Rose Battle. Unsere Crew gegen eine andere Crew. Im Quatsch Comedy Club. Kommt vorbei. Es wird furchtbar.
Oh, es wird dreckig.
Es wird heftig.
Am Tag
davor. Es ist ein Messerkampf in der Telefon. Telefonzelle, ja. Wir kennen uns alle zu gut. Ja.
Am Tag davor, am 28. Donnerstag, Freitag, Samstag, genau. Habe ich mein Tryout-Solo im Mad Monkey Room.
Genau, und ich bin Warm-Up.
Du bist Warm-Up, tut mir leid.
Ich wurde nicht gefragt.
Du kommst vorbei und hältst das Mikrofon.
Ich glaube nicht, ich vorbeikomme.
Ja. Ach, komm doch. Ach, komm doch.
Nicht mal gefragt. Ich nicht,
dann können wir drei Tage hintereinander miteinander rumhängen. Ja. Und können wir ganz viel spielen. Oh, dann können wir ganz viel spielen. Ja. Das freut mich.
Ich werde hier für Stereo Showcase das auch nicht gefragt.
Okay. Hat er dir zu Recht einen reingewirkt.
Ja. Jonas ist derjenige, der an mich glaubt.
Ja. Und du bist also immer willkommen bei Couscous Bang Bang.
Ja, vielen Dank. Ja.
Okay, ihr macht das dann ja genau. Das habe ich gerade gemerkt.
Genau, wenn du da deine kleine Klickenshow machen willst, dann machen wir unsere kleine Klickenshow, mein Freund.
Chris
vs. Blood.
Wenn ihr Bock auf mich habt oder Lust habt, EVB ein bisschen zuzuhören, versuche 60 Minuten Stand-Up-Comedy zu machen. Das heißt, ich sage jeden Satz, der mein Leben einen Lacher gebracht hat. Und es ist großartig, man wächst mit seinen Aufgaben und ich habe auch Bock drauf. Genau.
Das wird wirklich gut. Es gab auch schon ein paar Reservierungen, also auch nicht zu wenige, aber es ist noch Platz auf jeden Fall.
Genau. Ansonsten, wenn ihr gerade.
Du musst zu labern, Alter. Checkst du nicht, dass ich losgehen muss?
Spotify, YouTube, iTunes, gibt uns Bewertungen, liked uns auf Instagram, vmp.podcast, auf Facebook ist
es. Thank you, Ivan Thieme, Jonas Imam, das ist
okay, so ihr wisst, was zu tun ist. Ihr habt 70 Folgen mich das Reden hören.
Genau. Und ansonsten macht's gut, kommt gut nach Hause, Gott schützt das Internet und nehmt immer die volle Kaution.
Macht's gut, ihr Leute.
Tschüss.
Verprügelt mit Punchlines.